Chemie ist nicht Fußball, Chemie ist Klassenkampf.
Chemie, das ist wie eine Sucht.
Aufstiegsspiele, Abstieg, Aufstieg, Deutsch, zehnmal deutscher Meister.
Der Klotti, weit nach vorne, auf Uri, gewinnt das Kopfballduell zu Druschki, der kann ihn mal überhaupt schießen und Tor!
Während sich Land auf, Land ab irgendwelche sogenannten Fußballfans über den Gewinn einer Schale durch einen von einem Pharmakonzern gesponserten Egalverein freuen, wissen wir, Chemie und Fußball, das passt eigentlich nur in Deutsch zusammen. Und das haben die Grün-Weißen am Sonntag mal wieder bewiesen, sich auch nicht von einer schwachen Halbzeit und Pissern aus Jena aufhalten lassen und den nächsten Punkt eingefahren. Hätte Löder laufen können, oder Kilian?
Gute, ja, in der Tat.
Und Bastian geht heute über jede Brücke, die ich ihm baue.
Wow, sehr gut. Ja, hallo.
Mein Name ist Jonas und gemeinsam blicken wir zurück auf das Fußballfest, die Werbung für die Regionalliga, den Auftakt in den Sommer, das beste Fünfeck aller Zeiten oder so. Beim Duell der BSG mit dem FCC, dazu blicken wir über die Liga. Und 63-64 muss leider wieder mal entfallen, beziehungsweise auf sich warten lassen, weil Zeit gefehlt hat und Nils weiterhin fehlt. Doch zunächst schauen wir auf ein Derby in Leutsch, und zwar gab es im Stadtpokal das Aufeinandertreffen der zweiten Männermannschaft der BSG Chemie mit dem LFV Sachsen-Leipzig. Tja, und Bastian, habe ich gerade schon vorgewarnt im Vorgespräch, dass er jetzt erklären muss, was die Brisanz an diesem Duell ist. Wir lehnen uns zurück und Bastian nimmt uns zurück in die Wirrungen des Leutscher Fußballs. Vielleicht nochmal als Einleitung. Fand ich ganz gut. Die Tage hat, es gibt ja mittlerweile so relativ viele Twitter-Accounts von irgendwelchen englischsprachigen Leuten, ich würde mal annehmen, wahrscheinlich Briten, die so ein Faible für den Ostfußball entwickelt haben. Und da hat jemand eigentlich, wie ich fand, relativ pointiert zusammengefasst, was denn das Problem dabei ist. Und natürlich der erste Kommentar und runter von Nils, das ist viel zu einfach gemacht. Deswegen macht Bastian es jetzt kompliziert und erklärt uns die Irren und Wirren der Nachfolgevereine des FC Sachsen-Leipzig.
Darüber können wir dann gleich auch noch sprechen, weil das interessiert mich natürlich, was du jetzt gerade aufgemacht hast. Ich habe das nicht gesehen, das musst du mir dann nochmal erklären. Also, ich versuche es auch ganz, ganz, ganz kurz zu machen. Ich bin gerade zusammengezuckt, als du gesagt hast, Derby in Leutsch. Ich hatte es schon wieder vergessen, habe jetzt gedacht, du hast Chemie gegen Jena als Derby bezeichnet. Soll ja vorkommen. Ich glaube, irgendwo bei Ostsport oder beim NDR habe ich das auch mal gehört. Aber ja, es gab dieses wirklich sehr bemerkenswerte Spiel im Leipziger Stadtpokal zwischen der BSG Chemie 2 und LFV Sachsen-Leipzig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte es auch fast wieder alles verdrängt und ich habe auch ganz viel vergessen von dieser Vorgeschichte, aber teilweise hat die ja wirklich einen wesentlichen Teil des grün-weißen Lebens eingenommen und sehr viele Leute beschäftigt, inklusive mir. Und ich versuche das gerne nochmal ganz kurz aufzudröseln. Und wir müssen da eigentlich anfangen im Jahr 2008, als es die Entscheidung gibt, die BSG Chemie Leipzig wieder zu beleben. Und man ja damals gedacht hat, kurze Zeit, das muss man schon auch sagen. Der FC Sachsen geht bereits 2008 vor die Hunde, also der FC Sachsen Leipzig, unser Mutterverein damals oder also der Verein, den wir in den 90er und 2000er Jahren angehangen haben oder viele. Und das führte aber leider zu der unangenehmen Situation, dass du zeitweise beide Vereine hattest, die parallel existiert haben, also die wiederbelebte BSG Chemie auf der einen Seite und auf der anderen Seite der FC Sachsen-Leipzig, wie er real existierte und auch in seinen letzten Wochen, Monaten und Jahren auch zusehends vor sich hin vegetierte. Ja, als dann der FC Sachsen-Leipzig seinerseits das Zeitliche segnete, weil nämlich die Leute, die 2008 zur Chemie gegangen sind, irgendwie doch recht hatten, dass das alles vor die Hunde geht und nicht so richtig funktioniert, haben eigentlich alle gedacht, Mensch, jetzt ist diese unrühmliche Geschichte der Leutscher Teilung beendet. Und was passierte dann? Nee, dich mit uns, sagten ein paar und haben gesagt, wir gehen auf keinen Fall zur BSG Chemie und wir gehen auf keinen Fall auch irgendwo anders hin und wir bleiben auch auf gar keinen Fall zu Hause, was sie vielleicht besser gemacht hätten. Nein, die kamen auf die Idee und haben damals die SG Leipzig Leutsch neu gegründet, haben sich da auch Spielrechte erkämpft, haben auch im FC, im Alfred-Kunze-Sportpark gespielt und auch noch in einer Liga teilweise mit der BSG Chemie Leipzig. Also alles sehr, sehr unangenehm. Da liefen dann schon komische Gestalten rum, muss man sagen. Und zwar waren die Leute dann doch noch etwas sehr viel komischer als die, die damals noch und zuvor beim FC Sachsen verblieben sind. Darf man jetzt auch nicht alles über einen Kamm scheren. Da waren schon auch noch Leute dabei, die man ernst nehmen konnte. Das war dann aber spätestens mit der SG Leipzig-Leutsch, also mit 2011 war es dann Geschichte. Da war dann niemand mehr dabei, der ernst zu nehmen war. Im Gegenteil, es waren alles Leute, die man nicht bei sich haben wollte und wo man eigentlich auch froh war, dass die ja, weg sind. Aber so richtig weg waren sie ja nicht, weil sie blockierten ja den AKS und beanspruchten vor allem auch wieder das deutsche Erbe, das chemische Erbe für sich und machten sich da breit. Und man gönnte sich nichts, kein Dreck unter den Fingernägeln. Und vor allem uns, der BSG Chemie, wurde da nichts gegönnt. Und man hat eigentlich alles versucht, um das alles, ja. Ich glaube, die SG Leipzig-Leutsch war damals auch Hauptmieter im AKS oder Hauptpächter, wie auch immer. Also das war alles, es war unsäglich. Und ich will da auch nicht zu weit ins Detail gehen, weil ja, man hat 2011 eigentlich gedacht, jetzt ist endlich Schluss, aber jetzt verlängerte sich diese Leutscher-Teilung nochmal um weitere 3 Jahre, bis sich dann 2014 endlich herausgestellt hat, juhe, auch die SG Leipzig-Leutsch ist pleite gegangen und war eigentlich eine Luftnummer, ähnlich wie die Geschichten, die vorher stattgefunden haben. Und ja, aber jetzt könnte ja die Geschichte wirklich zu Ende sein, aber sie ist noch nicht Geschichte, noch nicht zu Ende, weil dann kam wiederum ein kleiner pöbelnder Rest von der SG Leipzig-Leutsch, also der Rest von der SG Leipzig-Leutsch quasi, die ja der Rest vom FC Sachsen-Leipzig, in dem Niedergegangenen war, der Rest vom Rest vom Rest vom Rest, und das war wirklich ein unrühmlicher Rest, der entschied sich dann, den LFV Sachsen-Leipzig zu gründen oder. Ja, aber ab da muss ich auch ganz ehrlich sagen, bin ich dann ausgestiegen und habe die Entwicklung und Genese dieses Vereins nicht weiter verfolgt. Ich glaube auch, der hat nie mehr als 30 Zuschauer oder so an den Spielfeldrand gezogen. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Falls jemand mehr weiß, ich will es gar nicht wissen. Ja, und gegen die gibt es halt irgendwie immer noch. Und die sind so weit weg von Gut und Böse, dass sie auch offenbar gar nicht pleite gehen können. Und gegen die hat man jetzt gespielt im Stadtpokal.
Genau, also mal kurz vielleicht, um das sportlich einzuordnen, der LFV, was für Leutscher Fußballverein. Sachsen-Leipzig spielt in der Stadtklasse, ist da wohl auch Tabellenführer, wenn ich es richtig gerade gelesen habe. Am Wochenende gab es ein 3:3 vor 35 Zuschauern gegen Bölitz Ehrenberg und davor das Pokalspiel, was gegen das Spitzenteam der Kreisoberliga, die Zweitvertretung der BSG Chemie Leipzig, stattfand. Und da gebe ich den sprichwörtlichen Ball rüber zu Kilian, der sich dieses Spiel angeguckt hat.
Ja, in der Tat. Es war insgesamt ein ganz netter Kick. Grüße gehen natürlich raus an Nils, der auch mit von der Partie war. Und das im Vorfeld angekündigte, bis dann auch durchgezogene Tausch des Heimspielrechts, da wurden Sicherheitsbedenken ursprünglich ins Feld geführt. Hat sich ziemlich zügig aufgelöst. Also dafür gab es keinen Grund. Es waren so, also ich glaube, es stand was von rund 280 Zuschauern. Da und es war über die ersten 90 Minuten in der Tat, also oder wie die phasenweise kein Klassenunterschied zu sehen, falls man davon sprechen will. Also es war auch eher auf der kämpferischen Seite das Spiel phasenweise, aber dennoch mit sehr guten Chancen auf beiden Seiten. Der LFV Sachsen ist dann auch in der 63. durch Mario Kresic, der in einem SVZ-Artikel als Enfant terrible beschrieben wurde, das ist eine Angabe, der ich jetzt nicht auf den Grund gehen konnte. Der hat aber generell ein relativ starkes Spiel gemacht, aber man hat mit fortschreitender Spieldauer auch gemerkt, dass sich die Spielanteile eher Richtung der BSG Chemie verschoben hatten, die auch Postwenden ausgeglichen hatten, und zwar in der 66. Minute durch Nils Gräfe. Und mit 1:1 endete das Spiel dann auch vorerst nach 90 Minuten und es ging in die Verlängerung, wo dann die BSG Chemie mit einer wahnsinnig spielfreudigen und wirklich sehr, sehr schön anzusehenden Leistung einfach in der Verlängerung noch 5 Buden macht und den Gegner kolossal abschießt. Das war also wirklich so dieser Spielwitz. Das war wahnsinnig schön zu sehen. Ich war auch in der Liga zu Gast, als es gegen die Fortuna Leipzig ging, die mit 11:0 aus dem Stadion geschickt wurde, wo auch ein gewisser Elias Oke, der jetzt bei der ersten reüssiert, massiv aufgetrumpft hatte. Und das war auch jetzt am Mittwoch gegen den LFV Sachsen eine wahnsinnig starke Leistung, wo dann Yusuf Doğan, Ahmad Al-Baghdadi und Jean-Paul Chacon Rodriguez in der Verlängerung den Deckel drauf machen und sehr, sehr überzeugend in die nächste Runde einziehen, wo jetzt in einem Heimspiel am 1. Mai um 15 Uhr bei uns im Alfred-Kunze-Sportpark gegen Schleußig mal wieder ansteht, wo ich allen Leuterinnen und Leutern nur empfehlen kann, dahin zu gehen und die Jungs zu supporten, sollte man tun.
Da winkt der dritte Einzug ins Stadtpokalfinale in Folge, ne? Glaube ich. Ja, und das war das nicht sogar in beiden Halbfinals als gegen Schleußig? Okay. Ja. Übrigens habe ich gerade mal kurz nachgeguckt, warum Jens Fugger Mario Kreset vielleicht als Enfant terrible bezeichnet hat. Es könnte an seinen Vereinen liegen, für die er gespielt hat, bevor er zum LFV Sachsen gekommen ist. Begonnen immer Kleberg, dann ist er durch alle Lok-Jugendmannschaften gegangen, um dann zur RB zu gehen und dann über Lok zurück zum LFV Sachsen zu kommen.
Sehr sympathisch, dieser Lebensweg.
Gut, vielleicht machen wir auch ein Häkchen dann an dieses Spiel und diese Geschichte. Genau, 1. Mai. Hast du schon eine Uhrzeit? Aber die kriegt man ja sicherlich noch
15
raus.
Uhr, sagtest
15
du,
Uhr ist
ja.
also quasi, sage ich auch noch, zur Primetime am Feiertag.
Genau, vielleicht sollte man ergänzend noch sagen, dass die andere Paarung im Halbfinale zwischen der zweiten Mannschaft der SG Taucher 99 und Olympia Leipzig stattfindet. Was auch beides interessante Finalgegner werden, definitiv. Also bei Taucher waren wir neulich erst. Das war ein höchst interessanter Ausflug gemeinsam mit Lochi und Nils. Grüße gehen raus. Gute Kulinarik, interessantes Publikum. Wäre ein interessanter Finalgegner, definitiv.
Kannst du jetzt auch schon sagen, wo das Finale wird ja beim Stadtpokal immer vorher bekannt gegeben. Hast du das auch schon recherchiert, wo es denn stattfindet? Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wir müssen erst von Spiel zu Spiel gucken, erstmal das Halbfinale gewinnen gegen Schleußig. Wird nicht einfach, so ist der Fußball. Ja.
Exakt. Die Wahrheit ist auf dem Platz.
Genau, die Wahrheit ist auf dem Platz und die Wahrheit hat es auch auf dem Platz in Leipzig Leutsch gegeben und das schon vor dem Anpfiff am Sonntag. Der AKS stand schon jubelnd da und ich glaube, dass Bastian wahrscheinlich auch zu Hause auf der Couch eine Victory Lap gedreht hat, als es hieß, Flo Brückmann bleibt dem Fünfeck erhalten. Gib uns Emotionen. Wie kam die Nachricht bei dir rüber?
Mich hat die Nachricht tatsächlich verspätet erreicht. Ich glaube, 10.000 Leutscherinnen und Leutscher wussten es vor mir. Und ich bin dann irgendwie so, wann war denn das? In der Halbzeit oder so? Oder ich glaube, nach dem Spiel, ich glaube, irgendwann so während des Spiels habe ich das dann vernommen. Und ja, natürlich habe ich mich sehr darüber gefreut, weil ihr wisst ja, ich bin Brügge-Fanboy. Völlig zu Recht, wie ich finde. Und der zahlt es aktuell auch zurück. Und ja, freue mich sehr, dass er da weiterbleibt, weil ich würde sagen, über sieben Brücke musst du gehen. Und da, der bleibt jetzt noch ein bisschen. Du hast angefangen mit den komischen Songzitaten. Nee, du willst mir eine Brücke bauen oder irgendwie so. Na gut, lassen wir es.
Ja, besser ist, wir lassen das. Ja, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob wir da jetzt mega krass viel drüber reden müssen. Es gab in der FAZ einen Artikel heute dazu, der ist auch schon hinter der Bezahlschranke verschwunden, aber ja, ihr wisst ja, glaube ich, wie er an den Artikel kommt, bezahlt ihn. Ja, auf jeden Fall, genau. Ich glaube, er hat dann noch so ein bisschen gesagt, dass er schon einfach Bock hat, weiter in Deutsch zu spielen, weil er es geil findet, da zu spielen. Und dass er trotz der ja, teilweise Probleme, die damit einhergehen, auch im Privatleben, sich dafür entschieden hat, den Weg weiterzugehen und hofft, dass er an seine guten Leistungen auch zukünftig anschließen kann. So mal, um das vielleicht kurz zusammenzufassen und zu paraphrasieren. Ja, wenn ich jetzt keine News vergessen habe, die wir auch im Vorgespräch besprochen haben, nicht, dann steigen wir doch ein mit der Partie gegen den FC Carl Zeiss aus Jena. Und ich würde sagen, wir machen es wie letzte Woche, weil es so toll funktioniert hat und wir deswegen eine sehr kurze Spielzusammenfassung auf die Beine gestellt haben. Fangen wir an mit dem Schlüsselmoment der Partie aus eurer Sicht. Wenn du verbessern, könnte es ein bisschen schwieriger werden, weil du es ja nicht gesehen konntest, aber vielleicht fängst du deswegen einfach mal an.
Ja, ich habe es in der Tat nicht gesehen, sondern nur gehört. Und deshalb mache ich es mir auch relativ einfach. Mein Schlüsselmoment muss ja dann ganz offensichtlich entweder die Halbzeitansprache gewesen sein des Trainers oder aber das, ja, die Zusammenkunft der Spieler in der Mannschaft, in der Halbzeitpause sein. weil man sich da ja, ja offenbar ein Herz gefasst hat und gesagt hat, so wie das Ergebnis gerade steht, wollen wir das nicht beenden, sondern wir egalisieren das noch oder drehen das vielleicht auch noch. Und das hat funktioniert.
Gehe 4 Minuten früher in meinen Schlüsselmoment und sage, es ist das, die eine Szene, eine kleine Szene, die große Auswirkungen hatte, und zwar vor dem 2:0 durch Elias Löder. Und zwar macht Lukas Jurek da einen ungewohnten Fehler von ihm gegen Butzen und steht 2:0. Und meine küchenpsychologische Einordnung ist, der war danach so angepisst, dass er sich gedacht hat, in der zweiten Halbzeit mache ich die einfach alleine nass. Und das hat er sogar ja fast geschafft, indem er noch das, also eine Vorlage, ein Tor und einen Pfostenschuss hat Lukas Jurek dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt. Und ich denke, das war dieser Moment, wo er sich gedacht hat, so kann ich heute hier nicht aus dem Spiel herausgehen. Diesen Fehler mache ich gut. Und das hat er getan.
Gefällt mir sehr die Interpretation. Finde ich gut.
Kilian.
Ja, ich wollte es mir ursprünglich relativ einfach machen und hätte erst den Pfostenschuss von Lukas Surdeck kurz vor Schluss genannt, aber da dachte ich mir, das läge so sehr auf der Hand, weil natürlich, wenn der reingeht, ist das Spiel dann komplett anderes. Dementsprechend würde ich es mir auf eine andere Art und Weise einfach machen und würde die Einwechslung von Jannik Meder dafür heranziehen, weil er nicht nur sein drittes Saisontor macht, sondern ganz generell dann für den Rest des Spiels gute Laufwege, arbeitsintensiv gespielt hat und mal wieder eine seiner, also wirklich mal wieder eine sehr positive Leistung von ihm, was mich gefreut hat. Und auch gerade der Laufweg vor seinem Tor, und da ist vorwegzugreifen und wieder zu anarchisch die Konversation zu steuern. Genau, Jannik Meders Einwechslung für mich Schlüsselmoment des Spiels in diesem Fall.
Ja, also sind wir quasi sagen, alle so in Halbzeit, also ihr beide in der Halbzeit und ich kurz davor, was ja auch quasi sagen wir schon so, ne, ein bisschen, was dazu sagt, wie das Spiel gelaufen ist. Ein Spiel mit zwei Gesichtern, zwei verschiedenen Halbzeiten, einem am Ende unentschieden, wo auch dann beide Trainer mit zufrieden waren, wie sie auf der Pressekonferenz betonten, bei diesem Fußballfest unter toller Stimmung und etc. pp. Ihr kennt das alles. Aber gehen wir doch mal kurz nochmal von vorne in die Partie hinein. Und da gab es den ersten Aufreger, als ich die Mannschaftsaufstellung in die Hände bekam oder aufs Telefon bekam und sah, oh, Jonas Janka startet. Und dann ja, waberte so langsam durch den Äther, dass ich Benjamin Bellot krank war, wohl Magen-Darm, gute Besserung an der Stelle. Und da mit Jonas Janka zu seinem zweiten Ligaspiel in dieser Saison kam, wollen wir vielleicht mal kurz über ihn reden. Vielleicht frage ich da eher Kilian. Also man hat die ersten beiden starken Paraden von ihm auch in den Highlights gesehen. Generell, wärst du ihn gesehen?
Erste so Reaktion aus dem Bauch heraus wäre so ein bisschen Mixed Feelings, aber auch nur, weil das Gesamtbild durch den einen groben Schnitzer deutlich getrübt wird, würde ich sagen. Ansonsten pariert er früh gegen Löder stark, was auch dem Spiel gleich ganz, also noch vor dem ersten chemischen Angriff, eine ganz andere Wendung gegeben hätte, wenn ich da die Chronologie richtig im Sinn habe. Aber summa summarum, das, was ich aktiv von ihm mitbekommen habe, mir ist gerade eben beim Nachdenken über die Schlüsselszene und beim genaueren ist mir aufgefallen, dass Jonas, dass du und ich tatsächlich bei, ich glaube, mindestens zwei Momenten gemeinsam auf dem Weg zwischen zwei Punkten im AKS waren und die Meute vor uns hatten und nur der Audioreaktion nach einschätzen konnten, was gerade passiert ist. Aber ansonsten keine Leistung, also nichts Herausragendes, aber dennoch eine grundsolide Leistung, würde ich sagen, auch nach Sichtung der bisher oder der verfügbaren Fernsehbilder. Ich weiß nicht, Bastian, ob das im Fünfeck oder am Fernseher, wie das rüberkam.
Ja, mir liegen da, also auf Fünfeck würde ich mich da jetzt nicht so verlassen, aber mir liegen da tatsächlich nur die Fernsehbilder vor, die in der Zusammenfassung gezeigt wurden. Und an dieser Stelle kleine Fußnote. Hallo, wie frech kann es bitte sein, dass dieses Spiel nicht live im Fernsehen kommt? Ein absolutes Fußballfest und ein Klassiker. Und stattdessen werden irgendwie andere sehr seltsame Partien live gezeigt. Wo ist das Ostsportversprechen und wo ist die Funke Mediengruppe, wenn man sie dann doch mal braucht? Also das war eine richtige Enttäuschung, möchte ich jetzt an dieser Stelle einfach nochmal sagen. Ich war leider verhindert, hätte das Spiel wirklich gerne gesehen und ist für mich eigentlich ein geborenes Live-Spiel. Und ja, also Und das, was ich gesehen habe, ist leider nicht so viel. Ich habe eine kleine Korrektur, weil die erste Janke-Rettungstat in der 9. Minute, die ist schon nach der ersten Großchance von Chemie, kommen wir vielleicht noch drauf. Aber rettet da in der Tat großartig gegen Löder, der bei so einem Konter Mauer und Jepel stehen lässt, die hinten absichern sollen. Die se sehen da nicht ganz so gut aus, finde ich. Und Janke rettet das dann wirklich. Guter Einsatz. Und dann nochmal kurz darauf auch gegen Ken Gibson eine ähnliche Geschichte. Gibson ist aus relativ spitzen Winkel, aber trotzdem mit freier Schussbahn allein vor ihm. Und er entschärft das im Prinzip, indem er entschlossen rauskommt. Nicht zögert, finde ich, das macht er sehr, sehr gut, verkürzt den Winkel und Gibson schießt ihn dann an. Zweimal richtig gut gemacht, zwei starke Szenen, die man auch erstmal haben muss. Und ich gebe dir recht, beim ersten Treffer sieht er dann halt leider etwas unglücklich aus. Gibt das Fernsehbild aber auch nicht so viel her, weil man sieht erst relativ spät den Ausschnitt. Und über das erste Tor müssen wir, glaube ich, sowieso noch aus anderen Gründen reden. Aber jetzt bleiben wir mal bei Janke. Und da ist mir nicht so richtig klar, warum er da rauskommt und sich verschätzt, was da die Intention ist. Auf jeden Fall hat Verkamp dann zu leichtes Spiel.
Okay, zu der Szene kann man gleich noch was sagen. Was mir jetzt so ein bisschen aufgefallen ist, noch was hat er auch, also ne, das geht ihm halt einfach im Vergleich zu Bälle ab. Das sind also das Aufbauspiel und die Pässe, die ja quasi nach hinten gespielt werden. Das sieht man jetzt in den Highlights natürlich nicht. Aber es ist schon immer, also ein gewisses Zittern merkt man nicht ihm an, als auch so quasi sagen allen Fans und teilweise den Mitspielern quasi sagen, also dass es nicht immer ganz so mega läuft und dass halt einfach dann auch der Ball mal öfter geschlagen wird. Und ich glaube, es gab auch eine so eine Situation, wo er gerade so noch den Ball, ich glaube, den Gegenspieler anschießt, also quasi sagen fast das, so wie das letzte Woche Andi Naumann ja, falsch gemacht hat, hat er da Glück gehabt. Ich glaube, es war, müsste in der zweiten, nee, noch in der ersten Halbzeit gewesen sein, auf der anderen Seite, glaube ich. Ja, also so ein paar kleine Wackler drin, aber, und wie gesagt, eine solide Leistung. Und zu der Szene, ich glaube, da kommt er halt einfach raus, weil er merkt, da kommen halt zwei Gegenspieler, die vor der, also quasi sagen, auf ihn zu. Die, also sowohl Löder als auch Verkamp haben ja die chemische Abwehr überlaufen und tauchen quasi sagen beide frei vor ihm aus auf. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn er drin geblieben wäre, weil die sich auch ein bisschen im Weg standen, dann so bei der Ballannahme. Aber ja, da muss man auch, glaube ich, über andere Sachen reden. Aber bevor wir das machen, kommen wir noch kurz auf Paul Hauschichts Lattentreffer zu sprechen. War die erste Ecke und ich habe mir ja quasi, ich habe ja letzte Woche ja schon ja, versprochen, dass ich jetzt bei Ecken wieder genauer hingucke. Habe ich diesmal getan und habe nicht verstanden, wie das Ding auf einmal nicht reingehen konnte. Weil das war ja schon, also ein bisschen ähnlich wie das Tor von Kastull gegen, wie war das? War das gegen Hertha oder gegen Cottbus? Oder gegen Meuselwitz? Gegen Meuselwitz war das, glaube ich, ne? Wo er den da so irgendwie in so einem Kuddelmuddel-Gewusel
Stimmt, ja.
reinhebt. Und so ähnlich war das jetzt auch wieder, dass drei Chemiker quasi sagen, also dieses ne, Nachsetzen und den Ball wollen und so weiter und so fort. Und Paul Hauschicht hat dann quasi sagen, einfach nicht das Glück und haut den Ball an die Latte. Wenn der reingeht, geht das Spiel ganz anders. Vielleicht auch nicht.
Ja, aber du sagst, er muss ihn machen, oder wie?
Naja, wenn du 5 Meter vor dem Tor den Ball auf dem Fuß hast, solltest du den vielleicht schon mindestens aufs Tor bringen und dann idealerweise auch rein. Oder sieht es anders?
Ja, er trifft doch die Latte, oder?
Ja,
Ja, das ist ja schon ein halbes Tor, ne?
Ja, cool. Das stimmt, wenn das
Ja,
als halbes Tor zählen würde, hätten
nee,
wir auch
aber zählt als
gewonnen.
Torschuss, ne?
Da
Oder?
sind wir wieder bei den XG-Werten, Jonas, die wir endlich brauchen für die Champions League bei
Unbedingt.
uns.
Wir brauchen mehr Statistiken, sonst dann muss man die Spiele nicht mal sehen, um hier richtig zu reüssieren bei der
Dann können
Auswertung.
sich die Hörerinnen und Hörer mal auf was gefasst machen, wenn hier
Ja.
Post-Shot Expected Goals minus
Genau.
Gegentore.
Ja, ich freue mich schon darauf, wenn Kilian dann hier Heatmaps beschreibt.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir machen endlich mal Videopodcast und dann schön mit der Taktiktafel.
So.
Alle 50
Ja, ich
drauf.
freue mich drauf, ich freue mich drauf. Aber sind wir uns einig, dass das Ding muss rein? Sind wir uns da, oder
Boah,
bin ich
ja,
da zu
keine
kritisch?
Ahnung. Also, puh, ich weiß nicht. Ich würde Paul Horschig jetzt im Abschluss prinzipiell mit dem Kopf stärker einschätzen als mit dem Fuß. Das Ding kommt aufs Tor. Ja, puh, weiß nicht. Mal hast du Glück, mal hast du Pech. Ne?
Mal verlierst du, mal
Weiß
gewinnen die
ich nicht.
anderen.
Genau,
Ja,
genau.
aber jenseits von Plattitüden, ich finde, er macht da eine richtig gute Bewegung, nämlich indem er sich quasi auf der Stelle um die eigene Achse dreht, den Ball auch noch mitnimmt und sich überhaupt in die Schussposition bringt, das macht er richtig gut, ganz ehrlich. Und das würde man den mit seinem 2,17 Meter auch gar nicht unbedingt zutrauen, dass der sich so auf einer Briefmarke drehen kann und dann auch noch den Ball kontrolliert und gezielt aufs Tor bringt. Wir einigen uns jetzt einfach mal, dass er irgendwie schon aufs Tor gekommen ist. Er ärgert sich auch sehr. Fast ein bisschen zu früh, finde ich, weil der Ball ist irgendwie fast noch heiß gefühlt und er macht schon so, reißt so die Arme hoch und ärgert sich so richtig. Ich verstehe das total, weil hat er schon mal ein Tor geschossen? Ich glaube, ein Regionalliga-Tor hat er noch nicht, oder? Schon wieder nicht ordentlich vorbereitet hier. Aber während ich erzähle, kann das vielleicht mal jemand recherchieren. Aber deshalb würde ich sagen, echt gute Bewegung für einen Verteidiger und weil vorher fand ich das so ein unsägliches Gestocher, nicht nur unbedingt von uns, das war ja nicht schön anzusehen, jener kriegt diesen Ball da nicht weg, das musst du eigentlich irgendwie dann mal verteidigen, würde ich ganz ehrlich sagen, weil wir haben da fünfmal quasi gefühlt die Gelegenheit. Jonas schüttelt den Kopf, nicht weil ich Quatsch erzähle, sondern weil Paul Horschig noch kein Tor geschossen hat.
Doch, hat er natürlich, natürlich hat er
Oh.
das. Natürlich hat er das. Du
Ah,
warst
na
so,
gut.
du warst da und hast Lachsschnittchen zusammen mit Pele Wollitz gegessen.
Da
Der
hat
hat das
er.
1 zu 0 in Cottbus geschossen im Hinspiel.
Ja, da war ich aber im Gästeblock, da habe ich keine Lachsschnittchen. Aber
Okay.
okay.
Ja, das schließt sich ja gegenseitig nicht aus. Aber wenn wir
Okay,
gerade bei.
aber nur noch, um nochmal ganz kurz auf die Szene zurückzukommen. Also finde ich, kannst du besser verteidigen oder musst du auch besser verteidigen, dass er da überhaupt nochmal in Schussposition kommt, rechne ich ihm hoch an, dass er nicht reingeht, ist dann eher Pech. Er ist ein Verteidiger, macht das per Vollspann und eigentlich nicht, ich würde ihm da jetzt keinen Vorwurf machen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und
Würde
dazu hat
ich
er auch übrigens
mitgehen.
die 1-0-Führung im Spiel gegen den Berliner AK am 17. September 2022, wir erinnern uns daran, per Kopfball gemacht nach
Okay.
Vorarbeit von Alex Buri, wahrscheinlich auch noch im Standard, so wie sie es liest.
Dann habe ich ihm Unrecht getan, dann ist er nämlich doch torgefährlicher, als ich dachte. Und habe jetzt aber wirklich einfach kein Tor mehr im Hinterkopf gehabt von ihm. Und ich hätte es ihm total gegönnt, wenn er hier getroffen hätte in der Szene.
Ja.
Ich meine, entsteht nicht aus der Situation, entsteht doch quasi die Chance von Löderer gegen Janke. Oder quasi im Gegenzug oder jedenfalls kurz darauf. Und dann kommt ja diese Kuddelmuddel-Szene, Jonas, über die wir gesprochen hatten im Stadion. Ob das jetzt stark kollektiv verteidigt war oder nicht stark, sondern nur kollektiv. Und zwar ist das die Chance, wo sich Schau so auf halblinks bis zum 16er durchtankt.
Na, die hat mal gerade schon
Und
versagt und dann gibt es einen Abschluss, genau. Ja.
genau, weil da finde ich, das war so ein bisschen die andere Seite von Paul Horschig, was wir, ich glaube, in der vergangenen oder vorvergangenen Folge schon mal angesprochen hatten, was sich leider diese Saison so ein bisschen gehäuft hatte, dass da so im Anlaufverhalten oder so im Draufgehen auf den ersten Ball so zu wenig irgendwie Aggression oder Bestimmtheit drin ist und dann häufiger mal so ein Aufsetzer oder sowas verspringt, weil da muss er meines Erachtens einfach deutlich näher dran sein. Und im Anschluss sieht Cemal Kaymaz noch ein bisschen unglücklich aus, weil er versucht bei der Hereingabe oder bei dem Versuch von Gibson da irgendwie die Arme aus dem Weg zu bekommen. Man sieht, wie die Arme hinterm Rücken verschränkt und dann noch so die Hüfte wegzieht und dann den Ball Richtung Lämmel klärt. Und am Ende blockt dann Kastul den Schuss. Wir hatten es, wie gesagt, im Stadion drüber. Ich finde, im Nachhinein sind die Fernsehbilder sehen da ein bisschen versöhnlicher aus, also weil sich schon alle ganz ordentlich reinhängen, den Möglichkeiten nach. Wie gesagt, der Move von Horschig ist zu wenig und der von Keimer sieht ein bisschen unvorteilhaft aus, aber Kastul blockt gut und PW18, Shoutout, wäre auch noch auf der Linie gewesen und jedenfalls in Fernsehbildern nach sogar auch in Schusslinie. Ich weiß nicht, Jonas, wie siehst du das oder wie wertest du die Situation mit den Bildern?
Naja, erstmal hast du schon recht. Also, ich meine, sowohl Schau hat viel zu viel Platz und das Gibson da quasi am zweiten Pfosten komplett vergessen wird. Sieht auch nicht so gut. Aber dann, ja, also ich glaube, das alles gesagt. Mit viel Leidenschaft und Willen. Kann man auch ein Nicht-Tor des Willens sagen? Ich weiß es nicht. Ja, also sah auf jeden Fall schon ganz schön hui aus in der Phase. Und ich meine, auch schon vor der Chance von Paul Horschig hatte Jena, glaube ich, 3 Ecken bis zur 6. Minute. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, kurz, dass nach dieser Chance von Horschig war es dann irgendwie ausgeglichener, aber dann kamen halt diese mehreren Großchancen von Jena und ja, das war auch irgendwie immer Schema F. Also wir sind ziemlich weit hoch aufgerückt und dann gab es halt irgendwie Räume und einen Linienrichter, der die Fahne nicht gehoben hat. Darüber wollte Bastian doch unbedingt noch reden.
Du hast meine Andeutung sehr, sehr gut erkannt. Und bevor wir darauf kommen, würde ich trotzdem noch eine Frage stellen, weil das führt uns dann eigentlich auch zum 1:0. Weil ich habe den Eindruck, wenn ich die TV-Bilder, die Zusammenfassung mir anschaue, dass eben, du hast es ja gerade auch versucht zu beschreiben, dass da relativ viele Umschaltsituationen entstanden sind gegen uns, die Jena sehr clever genutzt hat. Und ich wollte euch eigentlich fragen, was ihr denkt, was der Grund dafür war, warum wir da nicht richtig eingestellt waren oder warum wir uns da haben so leicht immer wieder überspielen lassen.
Aber weil ich irgendwie das Spiel machen wollte in dem Augenblick. Also nach diesem Schuss von Hoschig hatte ich das Gefühl, okay, gut, jetzt sind wir auf dem Platz. Also Jena hat besser begonnen, so die ersten Situationen, diese Ecken, die waren aber nicht wirklich gefährlich. Und dann war, okay, jetzt haben wir gerade in die Latte getroffen, spielen auf den Nordrand zu, haben vielleicht so das Momentum und dann ist man halt vielleicht auch ein bisschen zu früh, zu weit rausgerückt und hat quasi gesagt, okay, jetzt spielen wir Jena an die Wand. Nur dass die, ich habe ja die letzten Wochen immer schon hoch und runter gebetet, spielerisch auf jeden Fall jetzt nicht die beste Mannschaft sind, aber mit individueller Klasse und so da doch nochmal also kommen können. Und dazu fehlt halt quasi sagen auch noch so dein bester Abwehrspieler rot gesperrt. Ne? Haben auch nicht nochmal in Erinnerung gerufen, dass Philipp Parra nicht dabei war. Und dann stehen da halt noch Wim Kastul, der auch zur Halbzeit runter muss. Ich weiß nicht, ob das aus taktischen Gründen war, weil so negativ ist mir nicht aufgefallen. Vielleicht hat Miro das ein bisschen anders gesehen und dann da sind da halt die Lücken. Und sowohl auf den Außen als auch in der Mitte, quasi sagen, hat Jena da es immer wieder geschafft, die letzte Kette zu überspielen. Relativ einfach. Und das lag, glaube ich, auch ein bisschen an Kopflosigkeit, vielleicht mag ich schon bald sagen.
Das muss ich persönlich auch sagen, dass ich hier in meine Notizen schaue. Das habe ich mir beim 0 zu 1 auch notiert, dass unsere Abwehr und also in Person von Hoschi und Kastul auch, also sowohl in der MDR als auch in der Ostsport-Zusammenfassung einfach deutlich zu passiv aussieht. Was mir, also ich würde nicht sagen, dass es mir Kopfzerbrechen bereitet hat, aber es ist mir im, ich weiß gar nicht, Jonas, da muss mir auf die Sprünge helfen, das 0-1 haben wir nicht gesehen. Ne?
Doch, 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 das 0-2 haben wir nicht gesehen.
Das 0-2 haben wir nicht gesehen, genau, aber irgendwie da beim 0-1 in beiden Zusammenfassungen viel zu weit weg und dann auch in der Rückwärtsbewegung irgendwie alle nicht engagiert genug. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch groß aufmachen. Ich finde, es riecht stark nach Abseits. Ist leider nicht ersichtlich. Also nicht unbedingt Löder, sondern Verkamp müsste meiner Meinung nach, der kreuzt so von links den Laufweg und der kommt meines Erachtens aus dem Abseits. Und Jonas Janke hat dann sehr schlechtes Timing, würde ich sagen. Wenn er rausgeht, muss er das entschlossener tun und halt mit einem guten Timing. Und er verschätzt sich so um gute 2 bis 2,5 Meter Laufdistanz, würde ich sagen, und kann dann dementsprechend auch nicht mehr irgendwie runter und mit den Armen versuchen, den Ball zu blocken.
Aber
Kann er da
natürlich
sowieso
machen
nicht,
wir das
weil
auf. Der kann doch nicht, der kann da nicht, der war doch außerhalb des 16ers. Der kann da sowieso nicht mit den Armen rangehen, sollte er nicht tun.
er sa sage ich ja deswegen, also wenn er rausgeht, dann muss er es besser timen, dass er halt innerhalb des 16ers noch beim Stürmer ankommt, wenn möglich. Wenn er unbedingt raus will.
Ja, der hat ja schon vor dem 16er den Ball. Aber Kerl Bastian hat ja den
Ja,
Ball
aber der
gezeigt,
läuft
muss er
ja
sagen.
weiter. Ich bin jetzt hier so reingekriegt, sorry, aber
Alles gut.
wir haben ja vorhin schon über Janke gesprochen und können ja da auch gerne nochmal zurückkommen, aber vielleicht reden wir wirklich mal noch über diese mutmaßliche Abseitssituation. Die Bilder legen es ein bisschen nahe, du hast aber überhaupt kein Beweisbild, weil die Kameraführung mal wieder nicht gut ist. Ja, und du siehst einfach nur diesen langen Ball nach vorne von Jena lang und hoch auf Verkamp bzw. Löder und da gibt es diese Kreuzbewegung. Löder kommt gefühlt noch stärker aus Entschuldigung, Verkamp kommt gefühlt noch stärker aus der abseitsverdächtigen Position. Und ja, also ihr habt jetzt auch nicht im Stadion mit Leuten sprechen können oder so, die da irgendwas Erhellendes hätten beitragen können, weil ihr habt das Tor ja nicht gesehen. Oder das 2:0 habt ihr nicht
Das
gesehen.
Tor habe ich schon gesehen, aber also im Endeffekt
Von
war
Nordheim
jetzt
aus
nicht,
ist
ich
das
hänge
nicht
jetzt nicht
schlecht.
so viel mit Leuten aus dem VIP-Bereich oder von der Seite des Nordheims,
Du musst
Quatsch,
auf
des
den Damm
Dammsitzes
sitzen
rum.
gehen oder auf die Tribüne, dann
Ja,
siehst du das
gut.
Spiel.
Access
Ja.
all areas. Mache ich das nächste Mal. Aber ja, wie gesagt, also man sieht in den Bildern halt quasi sagen, im Moment der Abgabe Löder, der also auf einer Höhe mit, ich weiß gar nicht, wer es jetzt war, müsste Wim Kastul sein, glaube ich. Und Verkamp steht auf jeden Fall vor ihm, weil er kreuzt und ist vor ihm im Ball. Also deswegen würde ich ganz stark vermuten, dass es abseits war, wenn jetzt nicht quasi sagen, auf der rechten Seite Florian Brückmann gerade zusammen mit Henning Bürger Mittag gegessen hat oder so.
Also ich lasse die Henning Burger und Burger gegessen hat oder was. Ich
Boah.
lasse die, heute ist Tag der wirklich richtig schlechten Wortwitze, ich lasse die Szenen nebenbei nochmal so laufen, weil für mich, also das sieht so abseits verdächtig aus. Was soll das sein? Und Brücke ist auch, Brücke steht ja viel höher und ja, reklamiert auch abseits. Er und Philipp Wendt, die beiden reklamieren abseits, die
Dann
beiden
muss es stimmen.
Innenverteidiger. Ja, nee, also es liegt schon irgendwie nahe, ja. Also, und wenn dem jetzt so wäre, dann wäre das jetzt innerhalb von, ja, wäre das jetzt nach dem Zwickau-Heimspiel die nächste schwerwiegende Fehlentscheidung, wo ich sage, okay, das ja, musst du eigentlich sehen und das ist, aber ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen müßig darüber zu diskutieren. Man sieht es einfach nicht gut.
Hätte natürlich auf jeden Fall auch eine Schlüsselszene des Spiels sein können, wenn man genau darüber nachgedacht hätte, über diese Abseitssituation. Aber ja.
Vielleicht wollen wir mal ganz kurz eine Lanze für den Schiedsrichter zu brechen. Ich meine, ne, das ist immer noch ein Viertligaschiedsrichter. Und im Endeffekt, dem Moment der Ballabgabe, der ganz weit hinten passiert und in dem Augenblick quasi sagen, auf der Höhe zu stehen und das alles mitzukriegen, ist, glaube ich, durchaus eine nicht so ganz einfache Aufgabe.
Nee, aber dafür hast du ja einen Schiedsrichterassistenten und
Naja,
der
ich meine, den meine ich ja auch quasi.
zwei
Ich meine, das
sogar.
Ding ist.
Und der ist im Übrigen bestimmt 5 Meter hinter Verkamp, ja. Also
Na,
das sieht
deswegen,
man.
dann ist in seiner Sicht Axel, wenn dann steht er halt falsch und dann ist in seiner Sicht Axel quasi halt stehen
Alter,
in einer Linie.
kleinen
Das ist halt einfach
Knick
dann
in der
das.
Optik, ja.
Ja, das war jetzt sein drittes Champions League Nordost-Spiel von Schiedsrichter Christopher Biblik. Ja, mal
Über die
sehen.
reden wir ja gar nicht. Wir reden über den Assistenten Nummer 2.
Du, die sitzen da alle in einem Boot. Also.
Okay, gut. Na gut, auf jeden Fall wissen wir es nicht. Wir werden es niemals auflösen können. Aber das, also auf jeden Fall wurde Jena wieder übervorteilt. Wundert mich, dass es keine rote Karte für Jonas Janke gab. Ja.
Ja, aber ich vielleicht noch zu Janke. Ich glaube, er verschätzt sich da einfach. Er denkt, er kommt an den Ball und versucht das einfach ganz offensiv zu machen, dass er schneller an den Ball kommt als Verkamp. Das passiert halt nicht. Und ja, er hat hohen Einsatz gespielt und leider verloren in der Situation.
Ja, und danach hatte das
Es
Spiel.
klang gerade wie eine Beschreibung meiner Fußballkarriere. Er hat gedacht, dass er schneller alle Ball kommt, aber ist er nicht.
Ja, aber Jonas hat da ein bisschen was besser gemacht als du.
Also, ja.
Ja. Danach hat Lüder noch einen Abschluss und Chemie war kaum noch was zu sehen. Und im Endeffekt, also ich glaube, das Spiel ist dann auch ein bisschen verflacht erstmal. Deswegen, Kakir und ich auch gedacht haben, okay, wir holen jetzt auch schnell vor der Halbzeit ein Bier. War die falsche Entscheidung, weil A war es nicht schnell Bier holen, sondern es hat ein bisschen gedauert. Und wir haben deswegen auch das Tor verpasst. Ich hatte es gerade schon ein bisschen beschrieben. Also Chemie ist im Spielaufbau. Und es war so ein, irgendwie ein hoher Ball, glaube ich, aus der Innenverteidigung. Der Lukas Sorek kommt, der schlecht steht und sich für Nils Butzen, der ja quasi sagen, eigentlich auch eher ein verkappter Drittligaspieler ist, abkochen lässt. Der macht es dann gut und schnell, legt in die Mitte zu Elias Löder, der per Direktabnahme das 2:0 vor der Pause erzielt. Zum psychologisch schlechten Zeitpunkt sagen die einen, die anderen sagen, das 2:0 ist das gefährlichste Ergebnis im Fußball. Es geht in die Pause und da wollen wir über das 2:0 noch ein bisschen reden oder können wir.
Ja, ich schon so ein bisschen. Also erstes Nils Butzen, geiler Name, auf jeden Fall.
Aber mega unsympathisch. Ey, erinnert sich an die Szene noch? Ich glaube, das war vor dem Lattentreffer von Horst, also quasi ganz am Anfang. Da hat er sich mit Philipp Wendt so gehabt. Und hat ihn die ganze Zeit
Oh,
irgendwie ins Tor geschubst.
dann ist er bei mir unten durch.
Hat ihn die ganze
Also.
Zeit so ins Tor geschubst und dann kam der Schiedsrichter dreimal und der hat dann auch immer gelb gesehen
Ah,
und hätte auch
ja,
locker
ich erinnere
bei
mich.
drei anderen Situationen irgendwie auch noch gelb kriegen können, weil er, kann ich sagen, die ganze Zeit babbeln war und rumgemotzt hat und sich da bei jeder Ecke irgendwie seinen Gegenspieler bearbeitet hat in der Art und Weise, wo ich denke, so, ey, verpiss dich einfach, du Wichser. Hätte ich mir gedacht, wenn ich sein Gegenspieler gewesen wäre. Also. Und wie gesagt, die ganze Zeit am Lamentieren. Hat mir jetzt nicht so. Ich mag den als Spielertypen. Aber sie in 90 Minuten so auf dem Platz zu sehen, das war halt irgendwie, hat seine Credibility bei mir hart gelitten.
Ja, okay. Auf jeden Fall wird Nils Wurzen nach so einem missglückten Zweikampf von Lukas Surdeck, wo er irgendwie seltsam auf den langen Ball geht, wird Nils Butzen da halt dann relativ simpel und steil über rechts geschickt und bringt den Ball sehr gut scharf vors Tor. Und Elias Löder ist halt, also genau genommen ja analog auch zum 0:1, jetzt mal abseits hin oder her, entwischt unsere Innenverteidigung halt einfach. Also da sind auf einmal die nächste Analogie zu meiner eigenen Fußballkarriere. Das sind auf einmal 3,5, 4 Meter zwischen dir und dem Gegenspieler. Und ja, also auch wieder ganz, ganz seltsam. Auch Dennis Mast in der Rückwärtsbewegung irgendwie sehr, sehr zaghaft, wenn man so nach den Fernsehbildern geht, was auch so einen potenziellen zweiten Ball angehen könnte. Ja, irgendwie in der Rückwärtsbewegung generell zu wenig und zu unkonzentriert. Und Elias Löder nach wie vor bester Torschütze der Liga, macht seine 21. Saisontor. Die Meinung, die Herren?
Man ist halt schon ganz schön schnell, ne? Hat man mal gesehen. Also, du hast ja schon gemeint bei der ersten Szene, wo Janke noch hält, dass halt Timo Mauer davon läuft. Und ja, und das bei seiner Statur schon eher ungewöhnlich. Und dazu ist er technisch stark. Und hoffentlich verlässt er bald zusammen mit Lukas Söch diese Liga. Was denn nickt, ist es anerkennend, zustimmend?
Anerkennendes Nicken, das ist ein sehr, sehr guter Fußballer. Wirklich, muss man schon sagen. Wir haben ihn ganz offensichtlich nicht in den Griff bekommen am Sonntag. Und der war ja auch, das muss man jetzt auch sagen, bei jeder Offensivaktion gefühlt beteiligt und hat auch noch die ein oder andere Chance mehr gehabt, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Also, ja, also haben wir nicht in den Griff bekommen. Und muss man aber auch respektieren, dass es einfach ein sehr, sehr guter Fußballer ist für Regionalliga-Verhältnisse und mit Sicherheit auch vielleicht beim zweiten Anlauf dritte Liga es dann doch noch schafft, sich dort durchzusetzen. Er war ja mal beim HFC, nachdem er furios gestartet war mit Halberstadt. Aber dieser Sprung kam vielleicht zu früh. Aber ich kann mir vorstellen, der geht zu Cottbus in die dritte Liga.
Das wäre ja tatsächlich eine wahnsinnig interessante andere Timeline. Also ein Elias Löder mit der ähnlichen Entwicklung seines Potenzials, der aber Germania Halberstadt erstmal nicht verlässt. Das hätte ja sowohl die Regionalliga als auch die. Aber das wäre bestimmt, also das ist eine interessante alternative Timeline. Jonas schüttelt
Und
den Kopf.
na, zumal damals
Also
ja auch
Elias
noch, genau.
Löder, Entschuldigung, Elias Löder hat da meines Erachtens 6 Scorer da in den
Ja,
ersten
ja, ja.
fünf Spielen oder sowas gemacht und geht dann am letzten Tag oder am vorletzten Tag des Transferfensters zum HFC, um da auf der Bank zu versauern und
Und er
Germania
war,
Halberstadt.
ihr erinnert euch,
Eben hier.
er war Sturmpartner von Tim Heike damals dort, auch nicht schlecht, so als Fußballer und als Torjäger. Und die beiden haben damals die Liga aufgemischt und die haben nach wenigen Spielen war Halberstadt ganz, ganz oben mit dabei. Also das war schon. Ja.
Also Jonas, ich verstehe dein Kopfschütteln im Bezug der
Ja,
gleichzeitigen Nennung von
in
der
Kilians
Germania
Multiverse wäre da
Halberstadt
jetzt
und
einiges.
interessante Timeline.
Ja. Ich mag schon verschiedene Timeline-Folgen bei Star Trek nicht. Das soll was heißen. Ist mal bei der Regionalliga auf. Ja. Imagine, was wäre, wenn?
Halberstadt.
Ja. So, wie kommen wir jetzt von dem Thema auf die Verabschiedung von Christian Sobotka? Ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall wollte ich es erwähnt haben, denn in der Halbzeitpause wurde er verabschiedet. Und da muss ich mal ein bisschen Wasser in den Wein gießen oder so, keine Ahnung. Finde ich unglücklich, wenn man einen so verdienten Menschen nicht, wie das sonst irgendwie gemacht wird, vor einem Spiel oder vor dem letzten Spieltag oder irgendwas ein bisschen größer, sondern in der Halbzeitpause, wo quasi sagen, die eine Hälfte pissen und die andere Bier holen geht, da verabschiedet. Also ich glaube, dass es viele auch gar nicht mitbekommen haben. Na gut, inzwischen geht die Soundanlage im ganzen AKS wieder, glaube ich, aber hat den Rahmen ein bisschen seiner Leistung und seiner Verdienste in den Vereinen nicht würdig. Weiß nicht, wie du das gesehen hast, Kilian. Hast du es mitbekommen überhaupt?
Würde ich dir beipflichten, wenn du dich recht entsinnst, da kamen wir gerade vom Bier holen zurück, nachdem wir unseren Platz wieder eingenommen hatten. Ich gebe dir recht, also nicht nur, dass die echten Connoisseure deswegen vor der Halbzeit Bier holen gehen, um die Verabschiedungen nicht zu verpassen, aber ansonsten kann ich dir nur beipflichten, dass angesichts der Länge seiner Mitgliedschaft im Verein und auch seiner Verdienste für die Entwicklung der Mannschaft und demnach in der Ableitung auch des Vereins oder der Reputation des Vereins unglücklicher Zeitpunkt. Also das hätte man ein bisschen stilvoller machen können, würde ich sagen.
Ja, vielleicht an dieser Stelle danke, Christian, für deine jahrelange Unterstützung, Hilfe und den sportlichen Erfolg, Kilian hat es angesprochen. Sportlich erfolgreich verlief dann auch die zweite Hälfte. Und da kommen wir, ich habe jetzt quasi auch in den Ostsport-Highlights nochmal so mich entlang gehangelt. Ich weiß gar nicht, ob es vor dem Ausgleich noch großartige Chancen gab. Kilian, erinnerst du dich an irgendwelche noch? Weil ansonsten würde ich nämlich zum Anschlusstreffer kommen, nicht Ausgleich.
Habe ich tatsächlich auch keine Notizen zwischendrin. Sehr gerne.
Mal gleich nochmal in den Spielbericht gucken, in dem wir noch was dran stehen. Ja, es werden noch zwei Szenen vom FCC erwähnt. Und dann steht wie aus dem Nichts dann der Anschlusstreffer. Und da war Lukas Zurek einfach, ja, vier Jener stehen im Drumherum und kriegen ihn nicht gepackt. Und er spielt genau im richtigen Moment einen ganz kleinen, kurzen, aber sehr, sehr schönen Steckpass auf Yannick Mede, der ihn überläuft und dann, ja, Erwin Kunz im Tor keine Chance lässt. Und auf einmal steht es 1:2 und Chemie wacht auf. Vielleicht auch noch ein Schlüsselmoment des Spiels, diese Aktion von Lukas Zurek, aber das habe ich ja quasi sagen vorhin schon in meinem Schlüsselmoment eingepackt. Bastian, was sagst du zu dem Treffer?
Tolle Aktion. Ich mag solche Tore. Philipp Wendt, da geht es ja los. Philipp Wendt hat den Ball in der Abwehr, spielt einen wirklich relativ steilen, auch nicht unriskanten Pass auf Lukas Sourek, der an der Mittellinie steht. Also der Pass geht schon über seine paar 15 oder so Meter. Und ja, Sourek nimmt den Ball nicht an und verschleppt das Tempo, sondern nimmt den Ball einfach mit. Und ich glaube, damit überrascht er dann erstmal auch alle, die um ihn rumstehen im ersten Moment. Und dann merkt er, dass er irgendwie auch in der Lage ist, alle anderen zu überraschen und da quasi mehr oder weniger Geleitschutz bekommt, was die Jena Defensive da macht. Ja, er wird im Prinzip da nicht wirklich angegriffen, obwohl bis zu 4 Leute um ihn rum sind. Das verstehe ich überhaupt nicht. Aber man muss es auch nicht verstehen, weil es ist ja toll. Und, Lukas macht das richtig intelligent, finde ich. Zieht dann halt kurz nach innen und spielt dann diesen wirklich eigentlich fast einfachen Ball. Und man denkt sich auch in dem Moment, wo er diesen Ball spielt, ja, was kann er denn jetzt überhaupt machen? Er hat gar nicht so viele Optionen, weil im ersten Moment für mich zum Beispiel Jannik Meder eher so halb motiviert in so einem Zwischenraum rumtrabt, aber lustigerweise finden die beiden genau in dem Moment, wo der Zeitpunkt ist für das Abspiel, tritt Meder an und Lukas Sourek sieht genau in dem Moment die Lücke und bedient ihn dann mustergültig, muss man einfach sagen. Tolles Verständnis von allen, tolle Laufwege auch von allen. Und für mich fängt das Tor auch schon bei Philipp Wendt an, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag diese Art von Spielaufbau und ich mag es auch, wenn wir hinten aufbauen und rausspielen und da auch riskieren, vielleicht Fehler zu machen und nicht immer zu schlagen, muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Ja, also dieses Tor mustergültig, klasse gemacht von Lukas Sourek, klasse auch gemacht von Jannik Meder. Das hat meinen Respekt.
Ja, ein Freund von bescheidenen Vergleichen und bei der Szene, wie quasi sagen Lukas Sourek da zwischen diesen vier Jenern denkt. Wem kam nicht sofort das Bild von 1982 von der WM mit Diego Maradona gegen sechs Belgier in den Kopf?
Ist das der Wechselkurs? Vier Jena gleich sechs Belgier? Oder?
Mit Belgiern kennen die sich ja aus in Jena.
Nein, auf jeden Fall, also ich kann dir nur beipflichten, Bastian, das ist wahnsinnig schön gespielt. Natürlich, wie dieser mangelnde Zugriff der Jenaer Defensive verwundert, vor allem in der Draufsicht auf die TV-Bilder. Aber Lukas Sudek, der sicher später auch nochmal in die Scorerliste eintragen wird, ist wirklich zweifelsohne einer der auffälligsten Akteure des aktuellen Aufschwungs, der da auch wirklich seine sogenannten PS wirklich mal auf den Rasen bekommt. Und Jannik Meder kreuzt da sehr, sehr schön und schließt dann entschlossen mit rechts auf die linke Torseite ab und läutet dann ja auch wirklich mit die stärkste Phase von Chemie auf jeden Fall ein in der zweiten Halbzeit. Ich weiß nicht, Jonas, wie hast du dann die folgenden Minuten nach dem Anschlusstreffer gesehen?
Ich habe große Torchancen erstmal, also jetzt nicht im Anschluss, aber auf jeden Fall war dann das Spiel gekippt. Und also meine, das kann man, glaube ich, auch bis zur Schlussphase durchgehend sagen, die Chemie war die ganze Zeit torgefährlich und die ganze Zeit am Drücker, aber im Umschaltspiel auch irgendwie hatte ich ein paar Mal, habe ich die Luft angehalten, weil quasi sagen das gleiche wie schon vor dem 0 zu 1 dann auch wieder der Fall war, diesmal natürlich auch noch notgedrungen. Also man lag halt zurück und musste deswegen rausrücken. Aber als ich in der Situation hatte ich schon das Gefühl, okay, fuck, wenn jetzt wieder so ein Ball auf Löder durchkommt, dann machen die den Deckel drauf. Oder quasi sagen, auch am Ende, als es dann unentschieden stand, hatte Jena auch noch so zwei, drei Situationen, wo ich dachte, okay, da könnten wir auch noch, hätten wir auch noch eins fressen können. Ich glaube, das so die letzte halbe Stunde des Spiels zieht sich das durch, würde ich jetzt mal so sagen.
Wir müssen natürlich an der Stelle auch noch erwähnen, weil wir es vorhin auch bei den Schlüsselszenen mit drin hatten und Jonas, du und ich auf jeden Fall vor Anpfiff der Partie am Norddamm darüber gefachsimpelt haben und mich da auf jeden Fall auch Bastians Eindruck interessieren würde. Weil Miro Jagatic nimmt in der Halbzeit Vincastoul runter und bringt dafür Jannik Meder. Es ist auch sowohl bei Ostsport sind wir, glaube ich, in unserem klassischen 5-3-2, 5-2, 5-2-3, so rum, abgebildet und bei Transfermarkt in einem 4-4-2.
Also bei Transfermarkt
Was?
ist es ein 3-4-3,
3-4-3?
um es jetzt nochmal komplizierter zu machen. Aber
Ja, 3-4-3 ist quasi auch nur ein 5-2-3,
nee,
nur anders dargestellt.
4-4-2, Doppel-6. Es ist, aber ist ja auch egal. Ich schick's dir gerne.
Bei Transfermarkt?
Ja.
Ja, ich habe es auch gerade vor mir.
Ja, da ist ein
Also
3-4-3.
4-4-2, Doppel-6 ist es hier genannt.
Hier steht 3-4-3 flach.
Es
Ach
ist ein
so.
3, es ist ein 3-4-3.
Das zweite Spiel auf. Falsches
Ja,
Signal.
ganz bestimmt nicht. Ja, oh, es wurde geändert. Tatsache. Ich kann dir gerne die Version aus meinem Cache zeigen. Egal. Dann erübrigt
Stark.
sich die Frage.
Nein, aber nein, die Frage erübrigt sich im Übrigen überhaupt nicht, weil das wollte ich euch nämlich fragen, weil, okay, die Ausgangsaufstellung, das kann ich alles nachvollziehen, aber die Wechsel waren dann doch mutig zur Halbzeit und mich hätte eigentlich interessiert, wie das dann nach dem Wechsel ausgesehen hat. Und ich habe irgendwie so die Vermutung, dass dann Meder und Kirsche beide als Mittelstürmer gespielt haben.
Also ich weiß nur, dass auf jeden Fall Cemal Kayamas nach hinten gerückt ist. Und das sah dann auch mit einer Dreierkette hinten aus. Und ob das, was davor passiert ist, das ist dann immer so ein bisschen Interpretationssache. Also war jetzt nicht so, dass Philipp Bendt links nach außen gerückt wäre, aber Lukas Hurich war schon deutlich offensiver als in der ersten Halbzeit. Beim Anfang haben nämlich Kian natürlich auch irgendwie, ist jetzt Fünferkette oder Viererkette, und dann hast du quasi sagen, ich meine, hier guck mal, in der Defensive steht Lukas Hurich auf einer Linie fast mit den Innenverteidigern, und dann quasi sagen, das Klassische. Aber brauchen wir unbedingt die Taktik an Taktikkamera und vielleicht auch
Ja.
einen nüchternen Blick und jemand, der mehr Ahnung hat von Fußball als wir.
Was, wer soll das sein?
Ja, gut. Wir freuen uns natürlich auch über Zuschriften und weitere Meinungen über unsere sozialen Kanäle, weil wir jede Woche die gleiche Scheißdiskussion führen und wie gefühlt Woche für Woche nicht schlauer daraus werden. Aber ja.
Miro, call us.
Genau, du hast ja Patients Nummer, ruf ihn gerne an. Tja, dann kommen wir doch mal zum Ausgleich. Es war ein Einwurf von der linken Seite, ich glaube, musste dann für Philipp Wendt gewesen sein, der verlängert wird und auf die rechte Seite kommt, wo Florian Brückmann sich den Ball zurechtlegt und dann eine schöne Flanke schlägt und quasi sagen, dann der Spieler, der auf der linken Seite eigentlich beheimatet ist, komplett vergessen wurde von der Jenaer Verteidigung, die dieses Jahr oft schon festgestellt nicht an die Leistung des Vorjahres anknüpfen kann, weil ich glaube, da wäre Lukas Zurek nicht im 5-Meter-Raum frei zum Kopfball gekommen. Und auf einmal steht es 2:2. Und zu dem Zeitpunkt muss man dann noch sagen, schon verdient, weil die BSG sich zurückgekämpft hat. Und ja, wenn du 2:0 vorne liegst, kriegst du eins, und auf einmal ist das Spiel wieder offen und dann kriegst du den Ausgleichstreffer. Und dann kannst du sogar noch froh sein als FC Carl Zeiss Jena, dass du nicht noch als Verlierer auf den Platz gehst. Aber ich greife vor. Bastian, Flanke, Brückmann, Kopfball, Zurek, Tor. Hat es auf deiner Bucket oder auf deiner Liste gestanden für die Sachen, die in diesem Spiel passieren werden?
Raumkombination ist ja jetzt kein Geheimnis, dass ich ja großer Fan bin dieser beiden Schienenspieler. Gerade wenn es bei den beiden läuft, dann machen die ganz offensichtlich unser Spiel auch besser, muss man jetzt einfach mal so sagen. Und ich finde, bei beiden läuft es gerade sehr viel besser als noch vor wenigen Wochen, wo wir ja auch mal ganz andere Töne geschwungen haben. Und ja, was man hier vielleicht sagen muss, Elias Oke war auch ein bisschen beteiligt an dem Tor, muss man auch sagen, ist wieder eingewechselt worden, kriegt den Ball, wird ihm zugeworfen, das ist diese Einwurfsituation und der spielt, wird da auch nicht richtig bearbeitet, steht schon im Strafraum von Jena und darf den Ball dann einmal quer durch den Strafraum spielen, der kommt nicht beim Zielspieler Yannick Meder an, okay, ist aber auch egal, weil dann steht ja Brücke da im Rückraum, im Halbfeld völlig frei. Und der hat richtig viel Platz und richtig viel Zeit. Und das darfst du halt nicht machen gegen Brücke. Dann vernascht er auch noch sowas von seinem Gegenspieler mit einer Finte und ja, hat im Prinzip drei Meter zwischen sich und dem Gegenspieler. Dann kann er einfach eine mustergültige Flanke genau auf den Kopf dir dahin schneidern. Und Lukas Zurek muss dann gar nicht sehr viel mehr machen, als ein bisschen hochhüpfen und einen halbwegs gezielten Kopfball aufs Tor. Auch da. Er steht ja im Prinzip mitten im 5-Meter-Raum. Da ist kein. Der Torwart verschätzt sich natürlich auch. Das ist sein Revier, er muss rauskommen. Und drumherum stehen drei Verteidiger, wenn nicht vier Verteidiger, die gucken zu. Ja, ist schlecht verteidigt, aber man kann es auch wieder umdrehen und sagen, unsere geballte Offensive, die da ja sehr viel Druck offenbar gemacht hat, auch in dieser Phase. Und ja, ist auch wieder ein richtig schönes Tor, schön anzusehen.
Ja, definitiv. Also bei Brügge war ich da auf der rechten Außenbahn diese eine Körpertäuschung, damit sich da so die Flankenchance bietet. Und die kommt halt wirklich punktgenauso eigentlich so auf die Grenze des 5-Meter-Raums. Und ich glaube, es sind Butzen, ich glaube, Striezel und Hähne sind die drei, die du angesprochen hast, die da auch einfach viel zu weit wegstehen. Also es ist einigermaßen wild, wie da die Positionierung und der Zugriff ist. Aber auf jeden Fall nichtsdestotrotz toll für Lukas Zurek, der jetzt in den jüngsten 5 Partien auch mal wieder jetzt schmale 4 Torbeteiligungen beigesteuert hat und sich jetzt hier in diesem aktuellen Aufwärtstrend der BSG eindeutig als einer der präsentesten Akteure hervortut.
Vielleicht nochmal kurz, wollen wir den Oke-Hype-Train heute wieder starten? Aber ich meine im Endeffekt, also, ne, das ist, dürfte seine erste Ballaktion gewesen sein nach dem Einwurf, wo er den Ball quasi sagen auf Meter versucht zu geben und dann irgendwann findet. Und auch bei der, das ist jetzt nicht so ein riesig großer Impact, den er da gehabt hat, aber auch bei dem Pfostentreffer von Sourek legt er den Einwurf direkt schlau auf Sourek ab, dass der quasi sagen Tempo aufnehmen kann, um dann die Grundlinie lang zu ziehen und dann den Pfosten zu treffen. Also kommt rein, setzt sofort Impulse. Gut so. Weitermachen, bitte.
Okay, göttlich.
Wissen Sie nicht auf St. Pauli? Nee, wo war der nochmal? Nicht richtig?
Ja,
Ja.
oder?
Ja. Hm. Ja.
Er kommt mir nicht
Ja,
geholt auf der Straße.
vielleicht noch eine kurze Zwischenbemerkung, weil ich gerade auch heute noch rauskam. Maurice Hähne verletzt sich im Zweikampf mit Lukas Sourek. Also, die Quatsch mit der Mast war es. Scheiße, wirklich Mast, nicht Sourek. Ich sehe es gerade nochmal. Und ja, die Saison ist vorbei für ihn. Also, quasi sagen, auch, ich glaube, der unangefochtene Stammspieler bei Jena, der jetzt den Rest der Saison fehlen wird.
Gibt es eine Diagnose?
Habe nur Überschriften gelesen, kennst mich doch.
Okay.
Dim, Regionalliga.
Sah auf jeden Fall übel aus, die Szene, muss man
Schwer
auch
am Knie
ganz ehrlich sagen.
verletzt.
Wahrscheinlich irgendwie Kreuzband, Meniskus, irgendwas in die
Mehrere
Richtung.
Monate fällt er aus, schreibt der MDR.
Kreuzband, das heißt bei Transfermarkt.
Ja.
Ja. Ein Riss des vorderen Kreuzbandes. Tja.
Ist bitter und an dieser Stelle auch gute Besserung. Die Szene sah wirklich, ja, das ist immer unangenehm. Man kann dem gegnerischen Spieler, also Dennis Mast, hier an der Stelle überhaupt keinen Vorwurf machen. Ganz normaler Zweikampf und Maurice Hähne versucht zu klären, kommt dann irgendwie ganz unglücklich auf und verdreht sich da so irgendwie das Knie und tut auch weh beim Zuschauen. Ja, aber gehört auch dazu.
Ja, mich hat es vorhin schon erwähnt, also das Gefühl hatte ich hinten raus, dass wir noch irgendwie ein Tor hätten machen können. Ich weiß gar nicht genau, habt ihr das noch auf dem Schirm, in welcher Minute dieser Pfostentreffer von Sourek war?
Muss kurz vor Schluss gewesen sein.
83. Minute steht im Zusammenspielbericht von Chemie. Im Endeffekt schreiben die auch noch von einem Freistoß von Carl Zeiss, der nochmal für Gefahr sorgt, den habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich weiß nicht, Kilian, hast du das auch irgendwie nicht hinten raus? Also waren, glaube ich, keine Abschlüsse mehr, die ich abgespeichert hatte. Von Jena, aber quasi so ein paar Situationen, wo die da doch mit Tempo kamen und wir relativ weit aufgerückt waren, aber das habe ich schon erzählt. Müssen wir jetzt auch nicht nochmal wiederholen.
Also ich habe als letzte Station im Spielfilm habe ich auch den Pfostenschuss von Sudek mit drin. Ansonsten hätte ich vielleicht gerade auch an dich oder an euch beide nochmal das Gespräch geöffnet bezüglich der Performance auf den Rängen bei beiden Blocks und wie ihr das jeweils so wahrgenommen habt. Sowohl die Performance in Optik als auch Akustik wie im Inhalt.
Ja, also ich würde ja jetzt theoretisch sagen, dass es schon relativ stabil war von Jena, wenn man mal von wir urinieren auf des Gegners Platz absieht. Ja, ein absolutes No-Go ist, ihr doofen Penner, Pisser. Ja, also die Choreo war schon relativ schick und auch diese Idee mit dem, wir stehen danach in den Ponchos, ja, sah nett aus. Kam überraschend, genau das, was man eigentlich von unserer Choreografie erwartet. War auch stimmlich, relativ brachial. Ich fand es auf dem Nordamt stehend. Hab den Nottam auch schon lauter erlebt, aber das ist halt, glaube ich, immer so bei so vollen Spielen, dass da viele Leute da sind, die zum ersten Mal zum Fußball gehen, das erste Mal zur Chemie und da irgendwie so rumstehen und deswegen die Mitmachquote deutlich geringer ist als bei, ja, Spielen mit knapp 4000 Leuten gegen Meuselwitz. Ja, das war jetzt so meine Two Cents dazu, aber am Ende war es trotzdem, glaube ich, wieder eine relativ geile Stimmung und ich meine, wenn alle Beteiligten auf dem Platz danach davon Lobhudeleien nicht aufhören können, dann muss es so schlecht auch nicht gewesen sein und vielleicht war das nur mein persönlicher Eindruck.
Ja, und ich habe vorhin ja schon gesagt, das ist ein Klassiker, Jena Chemie gegen Jena, mindestens seit 1990. Es gab viele enge Duelle und es gab die Aufstiegsspiele 94, 95, also beziehungsweise das Aufstiegsrennen damals, was der FC Sachsen verloren hat. Es gibt diese Rivalitäten zwischen den aktiven Fanszenen. Da ist schon ganz schön viel Musik mit dabei und aber ich finde, das ist ein absoluter Klassiker, ein tolles Spiel und da gibt es immer eine gute Performance, auch im Stadion. Ich hatte die letzten beiden Heimspiele, meine ich, gesehen oder mindestens eins gegen Jena. Das war auch alles schon sehr eindrucksvoll. Ich denke, das war diesmal auch nicht großartig anders. Und du hast ja noch dazu die Situation gehabt, dass du ein recht stabiles Wetter gehabt hast für so einen Frühlingskick, das ja nicht zu heiß, nicht zu kalt und kein Regen. Also das sind alles so Sachen, die damit reinspielen. Ich finde es echt ja ein absolutes Highlight, dieses Spiel. Und damit ist alles gesagt.
Die Pressekonferenz gesehen, Bastian oder Kilian, habt ihr die Pressekonferenz gesehen? Ziemlich schön, dass du über das Wetter sprichst, nämlich Miroslav Jagatic sich aufgeregt hat über, ja, jetzt hier kommt mit dem schönen Wetter und so. Bei Chemie gibt man bei jedem Wetter alles, das ist unseren Spieler vollkommen klar, wenn wir jetzt auch das Wetter aussuchen könnten. Das hat sich dann so ein bisschen in Rage geredet, war ja sehr unterhaltsam. Um dann am Ende, das wollte ich auf jeden Fall noch ansprechen, derb auf die Euphoriebremse zu treten. Hat gemeint, hier, wenn jetzt, bevor jetzt wieder alle anfangen, so, ich habe hier mit Chemie schon 6 Spiele am Stück gewonnen, ich habe mit Chemie schon 6 Spiele am Stück verloren. Bla, mal gewinnst du, mal verlierst du. So, irgendwie sie in die Richtung quasi sagen, jetzt hier, jetzt bloß nicht überheblich werden und so. Okay, gut. Drehst du gegen Jena einen 0 zu 2 in 2 zu 2, hast die Chance auf den Siegtreffer und dann sitzt du auf der Pressekonferenz, sagst erstmal so, aber slow down, please. Fand ich beeindruckend und bemerkenswert.
Hat er aber auch recht, weil vor einem Monat oder so standen wir da, oder saß ich hier da und habe hier einen großen Abgesang nach den, was waren das, 4 Niederlagen in Folge angestimmt. Und ich stehe auch nach wie vor dazu. Ja, ich kann es mir nicht richtig erklären, was nach dem Al-Klinike-Spiel passiert ist, muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, weil seitdem ist die Performance schon eine ganz andere. Vor allem sind wir auch immer in der Lage, ich glaube, wir haben seitdem immer mehr als mindestens 2 Tore geschossen. Was
Wir
wir,
haben mindestens 2 Tore geschossen jeweils, ja, kannst du
genau,
dran,
also
ja.
immer mindestens 2 Tore geschossen, nicht mehr als mindestens, das ist klar, das funktioniert nicht. Und das ging uns doch aber vorher völlig ab. Also es gab, ja, das war fast schon eine Krankheit, dass wir 1-0 in Führung gegangen sind und du konntest dich darauf verlassen, dass dann irgendwann der Ausgleich kommt, dann guckst du dich blöd an, weil du nicht in der Lage bist, nachzulegen. Und es gab auch Phasen in der Saison, wo du gesagt hättest, okay, du liegst 0-2 zurück, das muss nicht mal Jena sein. Und das kann gerne zu Hause sein. Das kann auch gegen Einburg sein oder so. Du hättest das nie gedreht. Und jetzt ist irgendwie eine andere Situation, wo die Mannschaft an sich glaubt, wo irgendwas passiert sein muss. Und auf einmal läuft das. So ist der Fußball. Es ist schrecklich, aber irgendwie, wenn du einen Lauf hast, hast du einen Lauf. Und wir haben den jetzt gerade so ein bisschen. Ich verstehe das wirklich, dass er da auf die Euphoriebremse tritt, weil es hat sich ja überhaupt nichts verändert an der Ausgangssituation und an dem, ja, an den Bedingungen für die Mannschaft und im Verein, an die Möglichkeiten, die man hat. Aber man hat jetzt wahrscheinlich das, was in den vergangenen Monaten ein bisschen unterdurchschnittlich war, jetzt einfach ergänzt um eine überdurchschnittliche Saisonphase, wodurch dann am Ende irgendwie dann doch wieder ein Durchschnitt rauskommt, der relativ repräsentativ ist. Und ich vergleiche in diesen Tagen und Wochen sehr gerne die Tabelle der Hin- und der Rückrunde. Und ich möchte euch sagen, in der Hinrunde haben wir in der kompletten Hinrunde 14 zu 20 Tore gehabt. Und jetzt stehen wir bei noch 5 zu spielenden Spielen bei 20 zu 15, also wir haben jetzt schon 6 Tore mehr als in der Hinrunde geschossen. Und das siehst du auch. Das ist einfach ein ganz anderer Fußball. Und du kannst natürlich auch risikoreicher spielen, wenn du weißt, okay, wir sind jederzeit in der Lage, 2 Tore zu schießen. Und das erinnert mich gerade an die Hinrunde der vergangenen Saison.
Vielleicht noch ein bisschen spitzer zu formulieren. Es waren in den 24, ersten 24 Spielen der Saison 22 Tore und in den danach folgenden 5, 12. Also
Auch
quasi
nicht
sagen,
schlecht, ja.
in fünf Spielen
Ich würde das auch in der.
mehr als die Hälfte im Vergleich zu den 24 Spielen davor. Ja. Läuft gerade.
Ja, ich würde das auch in der Chronologie, Bastian, weil du das aufgemacht hast, was nach dem Al-Klinike-Spiel passiert sein muss. Ich glaube, wir hatten das in der vergangenen oder vorvergangenen Folge schon. Ich glaube, ein nicht unerheblicher Anteil da liegt wirklich an der Rückkehr von Philipp Hadrand und Cemal Kaymaz. Da, ich meine, je mehr Minuten man sieht, desto mehr Argumente findet man dafür, dass das gerade in der Absicherung nach hinten wirklich der Schlüssel ist. Bestes Beispiel ist das vergangene Spiel gegen Jena, wo Philipp Havard eben gefehlt hat und unsere zentrale Verteidigung ein ums andere Mal gegen eine, was so die Topgeschwindigkeit angeht, definitiv überlegene Offensive ins Leere gelaufen ist.
Ist ein interessanter Erklärungsansatz, wo ich jetzt auf jeden Fall nicht widersprechen würde. Das kann natürlich ein Baustein sein.
Wissen wir eigentlich schon, ob Ari 2 Spiele bekommen hat oder nur eins? Nee,
Ich kann
ne?
mir nicht vorstellen, dass er nur eins kriegt.
Ja, ich auch nicht eigentlich. Aber
Also ich denke schon, dass es die
dafür hätte der Freistoß
obligatorische
direkt
zwei.
reingehen müssen oder sowas, glaube ich. Ne? Oder, ja, gibt es so eine. Ja. Also wir gehen davon aus, dass er gegen Greifswald auch fehlen wird. Von mir aus können wir jetzt auch ein Schleifchen um das Spiel gegen Jena binden und auf die Liga kommen, außer ihr habt noch irgendwelche letzten Worte zu sagen. Dem ist nicht so. Deswegen kommen wir auch gleich zum Spitzenspiel, in dem auch der kommende Gegner der BSG Chemie gespielt hat, überraschenderweise gegen Energie Cottbus. 18.109 ZuschauerInnen haben sich ins ehemalige Stadion der Freundschaft, was jetzt irgendeinen anderen Namen hat, verirrt.
Leak-Energie,
Ich
irgendwas.
weiß, mit Absicht nicht sagen. Und sie
Also.
haben eine Premiere gesehen, über die wir auf jeden Fall auch noch reden müssen. Denn erstmals in der Geschichte der Champions League des Ostens gab es einen vierten Offiziellen und das auch ganz zufälligerweise in einem Spiel unter Beteiligung von Klaus-Dieter, genannt Pele Wollitz. Das hat der NOFV, glaube ich, am Dienstag bekannt gegeben oder am Montag mit der Aussage, ja, das machen wir jetzt ab Freitag bei ausgewählten Spielen. Und
Mit
dann halt.
Cottbuser Beteiligung, wo Pele Wollitz an der Seitenlinie steht.
Also, habt ihr mal nachgeguckt, ob es in den anderen Partien am Wochenende irgendwo noch einen vierten Offiziellen gab? Also das FCC gegen BSG wäre auch vielleicht prädestiniert dafür, wobei die beiden Trainer jetzt nicht so unbedingt. Ich weiß nicht, ob es bei Babelsberg gegen Viktoria einen Markus Tische-Bewacher gab. Also, ich habe keinen
Du
gesehen.
meinst,
Jetzt.
aber Babelsberg hat bei Hansa gespielt und Viktoria gegen
Bei
den
Hansa stimmt,
BFC.
das war Quatsch, Viktoria war BFC. Ja, kann man nochmal verwechseln aus dem B, Babelsberg, BFC. My bad, Entschuldigung. Ja.
Aber ich glaube, das war wirklich das einzige Spiel. Das wurde ja auch groß begleitet mit Medienberichterstattung und Kommentaren und durchaus auch so dieser gehässigen Auslegung, wie du es jetzt gerade angedeutet hast, mit, ja, wieso macht man jetzt für Cottbus so eine Extralocke? Weil man weiß, da steht ein Rumpelstilzchen an der Seitenlinie, das sich halt aufregt und dass so ein vierter Offizieller dann einfangen kann und muss.
Sein Gegenüber
Ja.
hat übrigens, sein Gegenüber hat übrigens begrüßt. Also das Fuchs hat gemeint, dass er das
Ja,
sehr gut
ich.
findet.
Also ich finde es jetzt ehrlich gesagt auch nicht so schlimm, muss ich ganz ehrlich sagen. Man kann es ja auch sehen als Zeichen dafür, dass sich die Liga weiterentwickelt. Weil wir haben, guckt euch mal die Mannschaften an, die vor 5 Jahren in der Liga gespielt haben und guckt euch die Mannschaften an, die heute da spielen. Da hat sich schon was verändert. Da ist Qualität dazu gekommen, da sind Ambitionen dazu gekommen, da sind Zuschauer dazu gekommen. Auch das. Jede Wette, ohne das jetzt verglichen zu haben, aber ich wette, dass die Zuschauerzahlen sehr viel höher sind als vor 5 Jahren. Und das ist alles so eine Entwicklung, also mehr als 5 Jahren, ja, dann war Corona, ist dann irgendwie auch schwer zu vergleichen. Und aber, also das, und man kann das jetzt ja auch so sehen, ja, die Regionalliga Nordost spielt sich immer weiter in den Fokus. Ja, sie ist vielleicht auch auf den Spuren der Regionalliga West und der Regionalliga Südwest, wo, glaube ich, schon nochmal andere Verhältnisse herrschen, was so die Strukturen angeht. Und hier gibt es große Vereine mit großer Tradition, mit großer Gefolgschaft vor allem, mit großer Anhängerzahl. Und das trägt dem halt vielleicht Rechnung. Deshalb sehe ich es jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so kritisch, dass man es jetzt einfach mal ausprobiert. Weil überlegt mal, wie oft wir uns hier über Schiedsrichter beschweren heute erst. Wir haben gesagt, hier war ein aus unserer Sicht klares Abseitstor, auch wenn wir uns ein bisschen aus dem Fenster lehnen. Ich habe es jetzt 17 Mal hier neben dem Podcast gesehen. Ich würde sagen, das war Abseits. Und das sind doch dann irgendwie sehr ärgerliche Sachen. Da stehen 5.000 Leute in so einem Stadion rum und da wird ein erstaunlich ansehnlicher Fußball gezeigt, ein erstaunlich fast schon professioneller Fußball. Und dann, ja, musst du doch eigentlich auch die Rahmenbedingungen als Verband und mit der ganzen Organisation setzen. Warum gehst du da nicht auf den vierten Offiziellen? Wenn es der Verband bezahlt, ist doch okay.
Genau, das ist ja auch noch ein wichtiger Hinweis, dass der Verband das erstmal bezahlt. Was, glaube ich, wenn das flächendeckend eingeführt würde, nicht der Fall wäre, würde ich mal behaupten. Und im Endeffekt ist die Frage, welche Spiele sucht man sich da aus? Also, meine Cottbus spielt noch gegen den BFC, oder? Da wird es wahrscheinlich auch eingeben. Und ja, von daher wird man mal sehen, wie das so weiterläuft. Zum Spiel. Energie geht früh in Führung durch Timmy Thiele. Tim Heike schickt Jonas Hofmann, der mit einer wirklich sehr schicken Hereingabe die Timmy Thiele perfekt per Direktabnahme verwertet und Energie geht in der 6. Minute in Führung. In den Highlights, ich habe es nicht, also ich habe erst eingeschaltet, als 2 zu 0 stand, hatte den Fernseher gleich wieder ausgemacht. Aber Lars Fuchs hat auf jeden Fall gemeint, dass Greifswald besser, die bessere Mannschaft gewesen sei zu dem Zeitpunkt. Habe ich jetzt irgendwie aus den Highlights nicht rauslesen können, denn relativ kurz danach fällt dann auch schon das 2 zu 0 Schabakowski, der ähnlich wie Lukas Zurek durchs Mittelfeld läuft und aber im Gegensatz zu Jena hat sich der GFC nicht mal die Mühe gemacht, ihn anzugreifen. Der gibt raus auf Heike, der einen Schuss abgibt vom Strafraumeck Und der geht eigentlich direkt auf Jakub Jakubow, der wieder im Tor des GFC stand nach auskuriertem Infekt, wie es bei Sport hieß. Und der reißt die Fäuste hoch und legt den Ball ins eigene Tor. Und steht 2-0 im wichtigsten Spiel vielleicht der Saison für Greifswald. Was ich auch ein bisschen spannend fand. Ich weiß nicht, ob ihr das Interview nach dem Spiel mit ihm gesehen habt. Wo er irgendwie dann auch noch so meinte, also er ist quasi sagen, der Unglücksrabe, der da das 2-0 verschuldet. Und sagt dann so, ja, es kann sein, dass es heute die Punkte sind, die uns fehlen werden, aber vielleicht auch nicht. Super Aussage, oder was denn?
Das ist eine beeindruckende Dialektik und das ist mir auch aufgestoßen, aber ich glaube, als Torhüter und der Jakub Jakubow ist ja auch sehr erfahren, muss man jetzt ganz ehrlich sagen, musst du auch so abgebrüht sein und das dann irgendwie relativ schnell wegstecken und verarbeiten. Du kannst es nicht rückgängig machen. Bringt jetzt überhaupt nichts, wenn er sich da hinstellt und sagt, sich die Tränen verdrückt und sagt, ja, vielleicht haben wir heute die Meisterschaft verloren und ich habe auch noch einen entscheidenden Anteil dazu beigetragen. Ich fand das sehr abgeklärt, diese Reaktion, auch wenn es ein bisschen witzig war, aber ja, gehört halt irgendwie auch dazu. Und ich glaube nicht, dass die Meisterschaft in diesem Spiel entschieden wurde.
Ja. Am Ende, also ich fand ja halt jetzt irgendwie, sahen jetzt nicht aus so einem klassischen Topspiel aus, aber es war vielleicht auch, also.
Mir geht's übrigens wie dir. Ich habe mich auch sehr gewundert, ja, okay, wieder nur Highlights geguckt, aber irgendwie, das wird dann halt auch nicht gut von Ostsport eingeordnet, musst du jetzt auch einfach mal sagen. Ja, die zeigen so einen Spielbericht, den zimmern die irgendwie zusammen. Du siehst Cottbus, Cottbus, Cottbus und Greifswald kriegt irgendwie überhaupt keinen Ball, einen Fehlpass irgendwie vom gegnerischen Strafraum. Das wird dann gezeigt. Und dann ordnest du das nicht richtig ein, aber zeigt hinterher die Interviews, wo sich Lars Fuchs dann hinstellt, ja, irgendwie waren wir ja besser, ganz schön unnötige Niederlage, das ging aus diesen Highlights nicht davor, hervor, das musst du irgendwie einfangen, finde ich, das ist nicht gut gemacht, weil als Zuschauer oder als Zuschauerin, wie wir jetzt, die das Spiel nicht gesehen haben, stehst du ein bisschen ratlos da und denkst dir, ja, nee, also Cottbus hat sich hier völlig verdient durchgesetzt, sie haben sehr effektiv ihre Chancen genutzt, sie haben auch gute Chancen gehabt und Greifswald hat irgendwie nicht so richtig gehabt. Ja, also das ist mir auch aufgefallen.
Also ich glaube, bei Ostsport hat der Kommentator in den Highlights erwähnt, dass Cottbus ja diese Saison in der Anfangsviertelstunde anfällig gewesen sei oder gehäuft anfällig gewesen sei. Ich glaube, das war also eine der Partien, wo ich mir tatsächlich beide Highlights angeguckt habe, von Ostsport als auch vom MDR. Und ich glaube, so eine latente Unkonzentriertheit in der Anfangsphase, die ja aber quasi wirklich sich nur was nur die ersten 4 Minuten umfasst, bis zur frühen Führung, dass da Greifswald, also nicht, dass es am Drücker gewesen wären, aber scheinbar immerhin in dieser Phase dominierend. Ich glaube aber, was das von dir angesprochene, ausgebliebene Gefühl eines Topspiels anbelangt, liegt das, glaube ich, daran, dass die Marschrichtung des Spiels relativ früh irgendwie deutlich wurde oder gewesen zu sein scheint. Bei diesem 1-0 von Thiele, die Vorarbeit von Hoffmann ist Hammer. Das ist auch eine geile Bude. Und wie Thiele die da aus vollem Lauf reinmacht. Perfekte Schärfe, also auch perfekte Distanz zum Tor, wie der im Strafraum ankommt. Wahnsinnig toll. Und das zweite ist halt dieser Gewaltschuss von Tim Heike. Aber dann bist du halt, ich weiß nicht genau, hier wann das zweite war, aber ich meine, es stand nach 20 Minuten auf jeden Fall.
Ja, es war die 17. Minute, oder? Das war das 2-0.
17 Minuten, genau. Mhm. 2-0 für die Hausherren. Und ich sage mal, das, was ich aus den Highlights rauslesen konnte, war, dass die Greifswalder halt im letzten Drittel jedenfalls den, wie du schon angesprochen hast, limitierten Highlights nach auffallend wirkungslos gewesen zu sein scheinen. Also das wurde in einem Post-Match-Interview auf jeden Fall auch aufgegriffen, dass es nach vorne nicht genug war. Ich glaube beim MDR. Aber das, wie würdet ihr das einschätzen? Geht Greifswald jetzt die Luft aus? Bastian, du sagst, dass die Meisterschaft nicht bei diesem Spiel entschieden wurde.
Also, ich mache gleich mal weiter, weil ich habe die ganze Zeit gesagt, Cottbus wird Meister. Ich glaube es auch jetzt, aber ich finde halt, wir haben jetzt noch 5 Spiele zu spielen und deshalb meine ich, dass die Meisterschaft noch nicht entschieden wurde. Vielleicht ist es eine Vorentscheidung, aber am Ende hat Cottbus nichts anderes als ein Heimspiel gehabt und hat das gewonnen. Und wenn da 18.000 sind und du gehst relativ früh 2-0 in Führung, dann verliert das Cottbus einfach nicht und nie. Da würde ich mich jetzt festlegen, da ist diese Mannschaft viel zu gefestigt und viel zu qualitativ gut besetzt. Und aber was die Frage um die Meisterschaft und die Vorentscheidung angeht, gebe ich das gerne auch weiter an euch. Was meint ihr denn?
Hier stellt ihr eine Frage und du stellst die Frage nochmal zurück. Super, das ist Experten.
Das Podcast. Ja, also keine Vorentscheidung, aber Energie wird trotzdem Meister. Mein Take.
Okay, also ich würde einfach sagen, was mir auch, also was
widerspricht sich das?
Ich glaube nicht. Ich bin aber auch kein Logiker. Ich bin Chemiker.
Besser ist das. Sehr gut.
Ich fand es auf jeden Fall, also, also aus den paar Schnipseln, wo halt Kreisverzählungen gezeigt wurden, die Durchschlagskraft im letzten Drittel hat gefehlt und vor allem auch das Tempo und also das Kombinationsspiel irgendwie, dass sie halt etwas probiert haben da mit Beniamina und Doppelpass mit XY und so, also, ne, was sie halt irgendwie auch ein bisschen ausgezeichnet hat in der Saison, dass sie halt einfach auch also mit engen Räumen halbwegs gut umgehen können, habe ich überhaupt nicht gesehen. Und das Ding ist, dann kommt einmal Tempo in die Aktion und dann macht Josko halt das 2-1. Und also das war auch irgendwie, glaube ich, ein langer Ball, wo es Lamar und drunter durchläuft. Und dann tunnelt er auch noch glücklich Bethke. Aber so wirklich spielerisch überzeugend, also habe ich keine Aktion irgendwie im Kopf. Und ich meine, klar, ne, Bastian, du sprichst es an, du führst vor 18.000 Leuten, die eine Choreo abliefern und so weiter und so fort, 220 Minuten oder 17 Minuten. Wenn du das aus der Hand gibst, so, dann glaube ich, kommst du aus dem Stadion vielleicht auch nicht mehr raus. Spätestens wenn dein Trainer dir den Kopf abgebissen hat. So, das wäre ja alles möglich. Aber vielleicht gebe ich dir die Frage nochmal an Kilian weiter. Und es gab eine spannende Aussage von Pele Wollitz, Bausport war es. Nichts anderes habe ich gesehen. Der sprach davon, dass jetzt das Karma wirke und Energie Cottbus nach den 10 Jahren, also, ne, wir erinnern uns daran, mit 45 Punkten aus der dritten Liga abgestiegen. So gut war noch kein Absteiger in der dritten Liga. Dann die ja immer wieder verspielte Meisterschaft und dann ja das Highlight gegen Unterhaching. Und jetzt ist das Glück zurückgekehrt ins Stadion der Freundschaft. Das Stadion der Glückseligkeit. Und der Genie aus der Flasche, der das Karma verstreut, ist Pele Wolz.
Ja, ich glaube, jeder stellt sich ein Genie aus der Flasche exakt so vor wie Pele Wollitz, ich denke.
Wenn man ihn blau anmalt, vielleicht, ja.
Da sind wir nicht alleine mit. Ja, also ob das jetzt die karmische Zurückzahlung ist, da weiß ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich fand das ja vergangene Saison eigentlich schon ganz geil, weil also Cottbus gegen Unterhaching, das ist Bundesliga meiner Kindheit. Das hatte was Heimeliges. Ich meine, die waren jetzt nicht besonders hochwertig, aber das hatte auch was von Bundesliga meiner Kindheit. Und ja, keine Ahnung, wie gesagt, karmische Rückzahlung glaube ich nicht. Aber das war schon ein überzeugender Auftritt. Und ich bin, also jede logische Faser in meinem Kopf sagt auch bezüglich Meisterschaftsfrage, dass das Cottbus machen wird. Aber wenn ich mich festlegen müsste, habe ich irgendwie das Gefühl, dass die Bifzen, die drehen das irgendwie noch so dirty und schieben sich da am Ende noch nach vorne.
Hot
Irgendwie
Take.
machen, irgendwie ma auf jeden Fall Hot Take, aber ja, also ich lege mich jetzt mal fest auf, dass die Bifzen das noch ziehen. Greifswald
Wow.
wird die Luft ausgehen.
Damit baust du mir eine Brücke, über die wir jetzt auch mal ganz schnell gehen. Und zwar wechseln
Die
wir von
Achte.
Cottbus nach West-Berlin, nach Lichterfelde und sehen, warum diese These von Kilian doch vielleicht auf relativ wackeligen Beinen steht. Denn die Viktoria schlägt den BFC Dynamo bei einem, ja, eigentlich Heimspiel für Weinrot-Weiß. Nee, was sind die? Weinrot, Rot, Weinweiß-Rot, irgendwas. Für den BFC geht es nämlich düster aus. Man sieht quasi, sagen dann auch, also als Viktoria, der dann in Führung geht, dass eigentlich die komplette Haupttribüne nicht jubelt, was dafür spricht, dass quasi nicht nur der ganze Block gefüllt war mit Anhängern aus Hohenschönhausen, sondern auch die Haupttribüne. Gehen wir mal kurz die Chronologie durch. Viktoria ist eigentlich das ganze Spiel das bessere Team, ist am Drücker. Doch das Tor macht Stockinger für den BFC nach einem Einwurf, was vor allem daran liegt, dass sie überhaupt in Führung gehen können, weil Bethke in der ersten Halbzeit einen überragenden Tag hatte. Doch die Viktoria gleicht noch vor dem Halbzeitpfiff zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt aus. Nach einem ja, fragwürdigen Freistoß köpft Liu, der auch gegen drei oder vier Bifzen steht, als einziger hochspringt zum Ausgleich ein. Und in der zweiten Halbzeit, ja, spielt dann eigentlich auch, wenn man den Highlights glauben darf, fast nur Viktoria. Dehl macht nach einem Seitenwechsel, also ein Pass über die, nach einem Seitenwechselpass, wie sagt man dazu,
Ein
2 zu 1.
Diagonalball.
Diagonalball, Dankeschön. Das 2 zu 1. Skasun oder Skatschun, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, genau, mit dem 3 zu 1 in der 64. Minute nach einer Drehung im Strafraum, wo er auch relativ viel Platz hat. Also der BFC hinten ohne Rea, der, glaube ich, gesperrt war oder verletzt, weiß ich nicht genau. Also hat jetzt nicht nur vorne eine Lücke gehabt, sondern auch hinten. Also Tadaschow ausgefallen und der Kapitän und schwuppdiwupps, verlierst du halt mal mit 1 zu 3 in Lichterfelde. Dazu hat McMordy Hüter, oder besser gesagt, McMordy King Art Schliemann Hüter, den dritten Platzverweis der Saison hinnehmen müssen nach einer Rotbremse gegen Falcao. Ich glaube, das, hast du, Bastian, das ist doch quasi sagen, das Pendant zur Notbremse von Harry letzte Woche.
Da habe ich auch dran gedacht, aber da, noch ein bisschen tölpeliger, finde ich, weil das war ja eigentlich nur so irgendwie so ein unmotiviertes Nachhakeln, also mit den Händen. Und ganz ehrlich, das ist eine richtig dumme rote Karte. Da würdest du bei mir irgendwie Strafe in die Mannschaftskasse einzahlen, währenddessen ich bei Harry immer noch dabei bin, das ist ein Zweikampf um den Ball. Das war es hier nicht. Aber wenn ihr mal zurückguckt in die jüngere Geschichte, der McMordy King, weiß ich nicht, whatever Hüter, hat, also alle roten Karten von dem sind immer dämlich. Das fing doch an mit dieser roten Karte, wo er da beim Jubeln auf den Zaun gestiegen ist.
Ja,
Ja.
Gelbrot, ne? Boah.
Ja, Gelbrot, aber Platzverweis ist
Ah, das war
Platzverweis.
noch im Jahn-Sportpark, ne? Oder war das beim Auswärtsspiel gegen Altklinike? War das diese Saison oder war das letzte? Weiß gar nicht mehr. Wieso
Das ist
muss
schon
diese
so
sein? Das
lange
muss
her.
diese
Ich hätte jetzt
gewesen sein.
gesagt, das war diese Saison, glaube ich, ganz am
Ja. Der ist
Anfang.
erst diese Saison zu
Genau. Also,
hingekommen.
und wenn das jetzt wirklich schon der dritte Platzverweis war, ich meine, du schädigst ja auch deine eigene Mannschaft und ja, also, aber der
Ich erinnere mich
BFC hat
gar
ja,
nicht mehr daran,
ja.
wer das war, aber Interview habe ich, glaube ich, gehört. Hatte mal irgendein Trainer hatte quasi sagen, als es dann von seinem Team gegen den BFC ging, gemeint, dass McMordy Hüther einer der besten Spieler der Liga sei. Ja, da haben wir schon so, hä? Und jetzt denkst du dir auch so noch mehr, hä? Ich
Deutsche
erinnere mich
Upamecano, so von der Performance her.
an den.
Vielleicht noch zum Spiel der Viktoria gegen den BFC aus Hohenschönhausen. Jonas Kühn sammelt gleich drei Scorerpunkte, indem er alle drei Tore vorbereitet. Gebürtiger Plauener, ausgebildet bei Dynamo Dresden. Ist immerhin zwei Drittliga-Einsätzen und danach über Sonnenhof Groß Asbach zur Viktoria. Ja, kann man mal machen. Drei Assists gegen einen Favoriten. Das nur am Rande.
Ja, bestätigt quasi sagen die durchaus überraschend gute Viktoria-Saison weiterhin. Also natürlich nicht auf Tabellenplatz 4 nach dem Spieltag. Also best of the rest aktuell. Das ist schon durchaus beachtlich. Und dann die Bifzen so nochmal zu ärgern, die ja quasi sagen mit dem Sieg auf Platz 1 hätten springen können und jetzt auf Platz 3 abgerutscht sind. Und man sich auf jeden Fall auf die Schulter klopfen. Und ich glaube, es gibt einige andere Leute in Berlin, die die Viktoria da auf die Schulter geklopft haben. Ja, das heißt, im Aufstiegsrennen gibt einen neuen Spitzenreiter, Cottbus auf 1 mit 58 Punkten und dahinter mit 56 Punkten jeweils Greifswald und der BFC. Der Greifswald FC hat noch das bessere Torverhältnis. Aber wie gesagt, die spielen ja jetzt auch nochmal. Hat der BFC schon gegen Greifswald gespielt? Ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall spielt.
Die spielen nicht mehr gegen Greifswald. Die
Okay.
haben zu Hause 0:0 gegen Greifswald gespielt. Und ich glaube, auswärts war es auch 0:0. Genau. Ja. Das
Aber es spielt auf
waren
jeden Fall
beides
noch.
uninspirierte Spiele.
Cottbus spielt auf jeden Fall noch gegen den BFC. Dann sind sie quasi sagen, alle direkten Duelle.
Und wir spielen auch noch gegen den BFC.
Ja, ich weiß, deswegen spiele ich auch mal gegen Cottbus die Woche vorher.
So,
So.
nämlich.
Daran habe ich mir das gerade hergeleitet. Ich hoffe, es stimmt auch. So viel vielleicht zum Aufstiegsrennen. Gucken wir doch mal in den Keller. Denn da gab es eine Vorentscheidung. Wir haben letzte Woche den BRK schon aus der Liga geredet. Ich glaube, jetzt können wir endgültig ein Häkchen an den Klassenverbleib machen, was nicht nur am Sieg von Eilenburg in Moabit liegt, sondern auch vor allem daran, dass der Hallesche FC sich wohl am Wochenende endgültig aus der dritten Liga verabschiedet hat, nach einer 2-0-Führung noch 2-4 gegen Viktoria Köln verloren hat und jetzt mit 5 Punkten bei noch 5 ausstehenden Spielen, ja, für heulende Fans im Gästeblock gesorgt hat in Köln, was ich natürlich mit keinerlei Schadenfreude wahrgenommen habe oder sowas, ne? Das kann man mir nicht unterstellen. Ich glaube, in den Highlights von Ostsport hat es genau eine Szene in die Highlights zur Halbzeit 1 geschafft und das war auch kein wirklicher Schuss aufs Tor. Baumann macht dann nach der Pause das 1:0 mit einem schicken Flugkopfball nach einer Flanke von Möbius. Dann ist es zweimal der BRK, der ausgleichen muss. Einmal ist es Ivankovic, der auf das Tor schießt mit dem Fuß. Doch, da ist Andy Naumann, macht seinen Fehler von letzter Woche wieder gut und pariert glänzend. Und dann ist es Yamada, der Kapitän, der ja, aus 7 Metern rechts vorm Tor stehend links daneben schießt. Was man schaffen muss, aber
Kläglich.
ja, also mit viel, man
Kläglich.
kann auch sagen,
Bei aller Liebe.
mit viel Risiko genommen. Aber ja, wer mit 20 Toren aus 29 Spielen im Torverhältnis von minus 30 steht, daran könnte es auch vielleicht liegen. Ja, und dann ist es Tim Bunge, der sein nächstes Traumtor schießt und in der 90. den Deckel auf die Partie macht. Ja,
Also beides geile
wann
Buden.
kommt Tim Bunge nach Leutsch?
Also beides geile Buden auf jeden Fall. Also sowohl Der Flugkopfball von Baumann auch auf tolle Vorlage, muss man sagen. Ich habe hier mir noch notiert, hochinteressantes Abwehrverhalten, weil Noah Baumann ist ungefähr so groß wie ich, wie 1,73 und kriegt den Laufweg vor dem Innenverteidiger und macht einen Flugkopfball ins lange Eck. Das ist schon einigermaßen interessant, wie das zustande kommt. Und Tim Bunge, ja, war nach Leutsch, die Frage würde ich auf jeden Fall zurückgeben, aber definitiv auch wieder geile Kiste gemacht und auch nicht ganz unähnlich dem Tor gegen uns. Also so eins, zwei Kontakte zum Zurechtlegen und dann ab dafür und hat halt auch wieder sehr, sehr sehenswert eingeschlagen. Und ja, der Berliner AK schafft es nicht, sich vor der tobenden Menge von 166 Zuschauerinnen und Zuschauern, wie mit dem Heimvorteil da elegant aus der Affäre zu ziehen und wird dann wahrscheinlich in der kommenden Saison wieder in der Oberliga antreten. Was sagen wir dazu, Bastian?
Dazu sage ich gleich was zuerst zu Tim Bunge. Er wäre auf jeden Fall mit 7 Regionalligatoren unser bester Torschütze, oder? Gemeinsam mit Kirsche, die er jetzt schon erreicht hat. Also Respekt dafür. Er hatte mal eine Saisonphase, das war so im Winter hatte er wenig Glück und ging viele Abschlüsse daneben. Aktuell glückt relativ viel. Er hat in 3 von den letzten 4 Spielen auf dem Platz gestanden. Einmal war er da krank. Und hat in allen 3 Partien getroffen. Also herzlichen Glückwunsch zu dieser wirklich überzeugenden Form, die Tim Bunge aktuell an den Tag legt. Muss man ganz ehrlich sagen, das gilt natürlich auch für Einburg. Und jetzt will mir Jonas
Ich habe
das Wort
heute,
wegnehmen.
ja, bevor du zum nächsten Punkt kommst, ich habe just heute mit einer Unterstützerin, einem Fan des FC Einburg gesprochen und auch über Tim Bunge und darüber, dass ihr ihn bitte mit Briefmarke nach Lautstädt schicken soll, wo er wahrscheinlich auch weiß, wo er lang muss. Und sie meinte, der hatte so eine beschissene Phase in der Saison, der wäre bei jedem anderen Trainer wahrscheinlich auf der Bank versauert. Aber Sascha Prüfer schätzt wohl seinen Einsatz, seinen Kampfgeist und seinen Teamspirit, von dem er ja auch selber dann im Endeffekt nach dem Spiel im Interview sprach und
Und das mag wirklich sein. Ich meine, das ist so ein Charakterspieler, das merkst du auch. Und der ist sehr motiviert, der ist vielleicht auch bisweilen auch mal übermotiviert. Ich erinnere mich an das Hinspiel bei uns da, wo Einburg ein bisschen unglücklich durch diesen Elfmeter 1 zu 0 verliert. Ja, das war alles auch nicht immer glücklich. Aber ja, ich freue mich für ihn total. Und ja, ich würde jetzt auch nicht ausschließen, dass er sehr gut zu uns passen würde. Warum denn auch nicht? Der BRK, also erstmal 100, es ist traurig, 166 Leute wollten dieses Spiel sehen im Stadion. Und klar, die sind abgestiegen, da kann man sich jetzt festlegen. Ich finde es auch ein bisschen schade. Und da gehen auch jetzt zum allerersten Mal Props an Sascha Prüfer raus, wirklich von mir, weil der sich in dem Ostsport-Interview nach dem Spiel ein bisschen anerkennend und wertschätzend für den BRK auch geäußert hat, weil er irgendwie so gesagt hat, das war so ein bisschen, ja, irgendwie so nach dem Motto, irgendwie ist es schade, wenn jetzt hier Leute absteigen und es wäre doch schön, wenn wir alle zusammenbleiben würden. Also das war so mehr oder weniger die Botschaft. Irgendjemand muss ja, weil Hansa hat es auch verdient, in der Liga zu bleiben, der BRK hat es auch verdient und sie selber natürlich sowieso. Das kann nur leider nicht aufgehen, diese Rechnung, aber so ein ganz kleines bisschen der BRK, Gründungsmitglied der Liga,
Tabellenführer der ewigen Tabelle.
Der Anführer der ewigen Tabelle, das ist schon was. Für mich gehört
Der
dieser
Dino.
Verein, der Dino, das ist eine
Der Dino
Institution.
ist der ZFC, die haben die meisten Spiele.
Okay, aber der BRK ist irgendwie eine Institution und gehört fest zu dieser Liga. Schon ein bisschen schade, aber da lege ich mich fest, abgestiegen und das auch nicht unverdient.
Bin spannend, dass du aus dem Sascha Prüfer-Interview, dass du da mit drüber sprichst, ohne denn eigentlich, wo ich sofort spitze Ohren bekommen habe, war sein, ja, es könnten ja auch zwei Teams aus der dritten Liga absteigen.
Das habe ich überhört. Wer denn noch?
Ich war mal ganz kurz. Und dann habe ich die Tabelle aufgemacht und gesehen, also der FC Erzgebirge Aue ist auf jeden Fall auch schon rechnerisch sicher, jetzt mittlerweile. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, es war ja Freitag das Spiel, da war das Duisburg-Spiel noch nicht durch. Und da wäre es, also ich glaube, du kannst den Tabellenrechner anschmeißen, wie du willst, hätte trotzdem nicht geklappt, weil Aue halt einfach auch schon am Freitag 49 Punkte hatte und ich jetzt gerade angesprochen, also die
Ja, mit
45 Punkte
49
von.
Stunden kannst du gar nicht absteigen.
Ja. Aber es fand ich halt so süß, wie der quasi am Ende noch so meinte, ja, wir müssen jetzt irgendwie noch gucken, dass wir nicht irgendwie noch, dass da drei Teams absteigen und wir quasi sagen, wir müssen noch irgendwie Hertha oder so einholen, was ja
Also
durchaus.
der muss zusehen, dass die von der wiedererstarkten Hansa nicht überholt werden.
Ja. Was für eine schöne Überleitung, um zum Spiel FC Hansa 2 gegen SV Babelsberg 0-3 zu kommen. Ich habe am Anfang gedacht, okay, die Zusammenfassung bei Ostsport war 9 Minuten 41 lang. Und dachte mir, okay, was ist denn jetzt hier passiert? Eine spannende Fußnote, die gleich bei Ostsport auch am Anfang aufgemacht wurde, dass Svein Aaron Gudjonsson im Sturm von der ersten Mannschaft runtergekommen ist, wo er, glaube ich, auch schon ein oder zwei Tore in der zweiten Liga geschossen hatte. Und ich dachte mir, Gudjonsson, den kenne ich doch. Und Kilian, du hast auch in der Branche schon mal recherchiert, wer denn sein Vater ist. Du erinnerst dich an Aldo Gudjonsson noch.
Der Gudjonsson,
der FC Chelsea.
Du Barcelona. Meine Güte.
Ja, dessen Sohn hat jetzt Regionalliga Nordost gespielt. Ole, ole. Doch die Führung macht ein Regionalliga-Routinier. Jannis Lang nach Vorarbeit von Chor bringt Hansa in Front. Danach kann Hansa sogar noch erhöhen, doch Klatte hält. Dann hat Hansa Glück, dass ein Rückpass doch noch Hagemoser schnell reagiert und Matthias Steinborn abräumt, der runter muss und keine Ahnung, was mit ihm passiert ist. Auf jeden Fall ausgewechselt werden muss. Hansa kann dann nach der Halbzeit durch Bachmann erhöhen, beziehungsweise nicht eigentlich durch ihn. Er hat viel Platz auf der linken Seite, nimmt aber den Kopf nicht hoch und sieht den mitgelaufenen Mitspieler, sondern zieht selbst ab und verzieht. Dann wird Babelsberg drückend überlegen, wilden gleich nach einer Ecke aus. Sieht man auch daran, dass Babelsberg mehr wollte, weil Daniel Frahn direkt nach dem Ausgleich den Ball aus dem Netz fischte und zum Mittelkreis zurücksprintete. Und im Endeffekt war es dann ja ein Schaulaufen von Babelsberg. Kehler lässt Hagemoser fliegen. Genschel muss eigentlich die Führung bringen nach Hereingabe von Rausch. Doch Hagemoser ist auf dem Posten. Dann fliegt auch noch Lang mit Gelb-Rot runter. Und das Tor macht am Ende Rostock. Koa erobert den Ball, nimmt Luca Wollschläger mit, der einen langen Ball auf die linke Seite zu Rotfuß spielt. Und der sieht am langen Pfosten Köster einlaufen und spielt ihn ideal an. Tor Hansa, Sieg Hansa. Und ich glaube, in Potsdam wird man sich gefragt haben, was ist hier eigentlich gerade für eine Scheiße gelaufen. Alles Pech, was Hansa hatte, hat sich, glaube ich, vielleicht in dem einen Spiel gegen Glück aufgewogen und 3 Punkte geholt. Ist halt nur blöd, dass Eilenburg gewonnen hat und es nach wie vor 8 Punkte auf Eilenburg sind und der andere direkte Konkurrent vielleicht noch, kommen wir später drauf, mit Hertha, der da auch noch so unten mit rumwabert, gewinnt auch alle Punkte im Keller, deswegen bringt dieser Sieg nur bedingt etwas. Aber zumindest hat man jetzt die Berliner AK auf 4 Punkte distanziert. Eigentlich 5, wenn man das Torverhältnis anguckt. Ja. Bastian, du hast gerade Hansa schon so ein bisschen hochgejazzt, würde ich fast sagen.
Ja, 2 Siege in Folge. Haben die es schon mal gehabt diese Saison? Nee.
Oder nachzugucken? Eher, weiß nicht.
Und dann auch noch gegen zwei absolute Spitzenteams in Greifswald, zu Hause gegen Babelsberg. Und ihr erinnert euch, Babelsberg ist der Club, das Team, die in dieser Saison immer alle engen und dreckigen Spiele gezogen haben. Das ist deren Erfolgsgeheimnis. Dass die jetzt mal so unglücklich verlieren, ist auch ein Novum, würde ich sagen. Passiert halt auch mal. Macht den Reiz dieses Sports aus. Und ja, also vielleicht kommt Hansa jetzt nochmal, Stichwort Brustlöser, weil die hatten ja, finde ich, keine sportliche, also keine fußballerische Krise, sondern immer nur eine Ergebniskrise, ganz im Gegensatz zum BHK. Und ja, ich fände es jetzt auch nicht schade, wenn Hansa doch noch irgendwie einen Weg findet, in der Liga zu verbleiben, weil ich schon finde, dass die eine Bereicherung sind. Müssen wir mal beobachten.
Naja, aber im Endeffekt, also du sagst Bereicherung. Und gleichzeitig regst du dich immer darüber auf, dass Hertha eine absolute Wundertüte ist und man nicht weiß, was man kriegt und gerade überhaupt.
Ja, nee, aber Hertha ist für mich keine Bereicherung, ganz ehrlich, weil Hertha ist nur einfach noch eine weitere Berliner Mannschaft und die, da gibt es für uns sowieso nichts zu holen und da kommen auch keine Fans hin. Nicht mal, wenn Nader da spielt. Und das ist bei Hansa doch ein bisschen anders. Vielleicht.
Ja, wann ist 1300 Leute da?
Aber,
ja. Also 1300 Leute waren im Ostseestadion da. Und da waren jetzt ein Haufen aus Babelsberg. Na gut, für die ist auch nicht. Also auch wahrscheinlich eine besondere Auswärtsfahrt, genau wie für uns damals gewesen. Ja.
Das sind schon ordentliche Zahlen, finde ich, für so eine Zweitvertretung. Und es gibt sicherlich nicht viele Zweitvertretungen in der vierten Liga, die solche Zuschauerzahlen aufweisen.
Aber wenn du jetzt gerade auf den Schnitt geguckt hast, der wird ja auch krass hochgezogen von dem Spiel gegen Cottbus. Aber bleiben wir bei Zweitvertretungen vielleicht hängen. Und ich meine, es ist jetzt nicht mehr ganz der Abstiegskampf, der da mit drin schwingt. Aber Hertha ist rechnerisch noch nicht durch. Und in Anbetracht der Leistung der letzten Wochen, ja, war der Sieg, der jetzt kam gegen Luckenwalde, durchaus ja wichtig. Und ein paar Schmankerl hat das Spiel auf jeden Fall zu bieten. Der erste Schmunzler kam mir über die Lippen, als die erste Szene gezeigt wurde. Und Till Plumpe den Pfosten trifft. Ich weiß nicht, wie es hier gegen Bastian. Wir haben wir lange nicht gesehen, aber er kann es noch, er kann es noch.
Ja, ist schon auch ein bisschen gemein, aber okay, kann man machen.
Dann Ja, war es relativ chancenarm, soweit. Ich habe hier noch eine Szene stehen. Koch wird stark von Schneider angespielt, doch verfehlt das Tor knapp. Ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, welche Mannschaft das war. Koch, Schneider könnten auch bei beiden gespielt
Ist auch eine richtig gute Notiz. Das ist so diese Kicker
haben. Ja, genau. Ja,
Kicker-1-0-Berichterstattung. Also
Müller
großartig.
hebt den Arm.
Also ich glaube, es lässt sich zum Spiel wahrscheinlich sehr gut sagen, dass die Ostsport-Zusammenfassung mit 3 Minuten 38 auskommt. Und da haben wir über 10 Sekunden Bilder von Spielern am Zaun mit dabei. Ich denke, das sagt
Die
eigentlich auch
waren,
schon
glaube ich,
fast
mehr als 10.
alles.
Es waren 10 Sekunden Nader El Jindawi und dann noch 10 Sekunden der Torschütze Hoffmann.
Die
Ja,
erste. Genau. Also das. Ich wollte gerade chronologisch rückwärts sozusagen gehen, worauf sich das Publikum einstellen kann, wenn sie nur zum Tor wollen.
Ja, und da, also ich habe mich gefragt, ist das ein neuer Negativrekord, was die Länge einer Zusammenfassung angeht? Gab es schon mal eine kürzere Zusammenfassung, falls es jemand weiß? Aber stelle ich in den Raum.
Das ist eine gute Frage. Das
Bin ich doch sicher, die
kann
spielt dann
Nils ja mal in
bald.
die Recherche gehen, kann sich einen Hotspot machen zu Hause und
Ja, wenn er die Standardtore von der BSG Chemie zählt, kann er nochmal das vielleicht noch. Ja,
wenn er
also das erste Highlight,
die beste Minute der Saison küren will.
Das erste Highlight, was von der Hertha gezeigt wurde, war eine gute Chance von Abdulatif nach Vorarbeit von Jandaui in der zweiten Halbzeit schon. Und dann rettet Maric gegen ein sicheres Tor. Hier steht jetzt auch schon wieder nicht, welches Team es ist. Das war, glaube ich, das letzte Spiel, was ich vorhin geguckt habe, ganz schnell zusammengeschrieben habe.
So,
Im
also
Endeffekt ist es
Maric
in der.
spielt auf jeden Fall bei Luckenwalde, wenn ich das jetzt so sagen darf.
Gut,
Also
dann
der
haben
setzt ihn einmal rechts am Tor vorbei,
Also
nachdem er
das war diese
steil
Grätsche, das
geschickt
war diese
wird.
Grätsche. Nein, das stimmt, also quasi dann kommt ein scharfer Ball in die Mitte von Kovic und Jovic. Und am langen Pfosten grätscht Maric den Ball noch am Tor vorbei, bevor der einen Schiebebereiche Hatana da dran kommen kann. Das war, glaube ich, die Szene, die ich meinte. Und dann ist im Endeffekt mein Last-Minute-Treffer von Hoffmann per Distanzschuss. Also die letzten Siege, die Hertha gekriegt hat, waren alle irgendwie Nachspielzeit- und Distanzschusstore. Die Spieler freuen sich und einer freut sich nicht. Und das ist Stefan Schmidt. Was, wenn du guckst ein bisschen kritisch, hast du gesehen überhaupt die Highlights von dem Spiel?
Natürlich habe ich die
Ja.
gesehen. Also
Hast
die
du, was, bist, bist,
339
bist
habe ich
du
mir
schlauer?
gegeben.
Bist du schlauer aus der Reaktion von Stefan Schmidt
Na
als
gut, das ist ja
Gerichtsmikrofon?
jetzt kein Geheimnis, dass er nach der Saison geht. Das steht ja fest. Also, ich glaube, das war ein Missverständnis.
Ja, vielleicht will er auch einfach nur beurlaubt werden und denkt sich, fuck, jetzt ist doch schon wieder gewonnen. So, die letzte Minute, die letzten Wochen noch aussitzen.
Ja.
Aber Jonas, ich muss schon ehrlich die Frage stellen, ob du jetzt den Distanzschuss meinst oder den Siegtorhammer.
Herr je.
Ich weiß nicht, also, ne, wenn man jetzt mal ganz spekulativ, ich meine, gegen Babelsberg, dieses Tor in der 90 plus 12, jetzt in der 90 plus 1, diesen Distanzschuss, der irgendwie aus dem Nichts kommt, wenn man die 6 Punkte wegnimmt, dann, oder wenn man sagt, wäre nur 2 statt und dann wäre Hertha auf jeden Fall noch ganz, ganz unten drin. Also, die schlawinern sich gerade ein bisschen da unten raus. Eigentlich kann man fast schon wütend darüber sein, dass Aue nicht mehr absteigen kann. Das sollte Kilian zu Hause nicht sagen, aber ich kann das tun.
Also Aue noch in unserer Liga und dann steigt Greifswald auf, dann
No.
würde ich nehmen.
Gut. Dann haben wir noch 3 Partien. Machen wir schnell. Auch noch ein Team, was unten mit ja, potenziell reinrutschen könnte, aber da sind ganz viele. Da müsste auch wahrscheinlich noch Dynamo absteigen. Zwickau spielt nämlich 1:1 gegen Meusewitz. Vorneweg, haben wir über Andi Trübenbach schon gesprochen oder war das diese Woche? Haben wir noch nicht gequatscht, ne? Glaube ich, dass Trübenbach.
Ich hatte es mit Nils off Mic drüber, dass er jetzt nach Erfurt wechselt.
Genau. Es war nämlich am vergangenen Sonntag, da hat Andi Trübenbach die Baller League gewonnen unter Lukas Podolski. Und
Ja.
am Montag gab Rot-Weiß Erfurt bekannt, wir holen Andi Trübenbach aus Meusewitz in die
Weil er die
Blumenstadt.
Baller League gewonnen
Ich
hat.
glaube, die haben den bei Switch gescoutet. Bei Twitch.
Die haben
Scheiße.
in der Pressemitteilung stand wirklich drin. Der hat in den
Bei
ersten sieben.
Switch. Switch war was anderes. Bei Twitch gescoutet. So.
Ja. Mir wäre es nicht mehr aufgefallen, ich mir Boomer. Aber.
Stark, oder?
Also auf jeden Fall irgendwie random der Wechsel.
Wollte ich
Nils
kurz
und
noch den
ich
Satz
hatten's.
erzählen, also was ich witzig fand in der Pressemitteilung, da hat
Ich
Erfurt
bin
eine
auch
Woche vorher
random.
geschrieben, der hat in den letzten 7 Spielen gegen uns 6 Mal getroffen, jetzt kann er es nicht mehr machen.
Achso, ja, genau.
Deswegen haben wir den geholt. So, also das ist das.
Präventivwechsel, taktischer Wechsel.
Ja. Und
Ja, also
Erfurt braucht auf jeden Fall noch
ich
ein paar Stürmer, das ist ja auch klar.
finde den Transfer irgendwie random. Also Nils und ich hatten es da off-Mic drüber. Der ist jetzt 32. So seit anno dazu mal bei in Zipsendorf. Und ja, also ich meine, 32 Jahre alt, kein, nicht verkehrt von den Leistungen her, ist hier bei 14 Scorern in 25 Spielen und halt natürlich wahnsinnig viel Erfahrung. Aber was verspricht sich der RWE denn davon? Das verstehe ich nicht ganz. Also man kann die These zur Debatte stellen, wie lange das Regnum von Fabian Gerber in Erfurt noch dauern wird. Aber also wenn man dann potenziell mit einem neuen Trainer was Neues aufbauen will, um da wieder auch in stabilere Fahrwasser zu kommen, dann ja, kann halt Fluch und Segen sein, so ein erfahrener Regionalligaspieler, der dann aber bestimmt auch spielen werden will. Und da weiß ich halt nicht, ob Andi Zwiebenbach unbedingt der Kandidat ist, den ich da jetzt geholt hätte. Also korrigiert mich gerne, wenn
Ich
ich
glaube,
falsch liege.
Andi Drümbach setzt sich eher auf die Bank und motzt nicht rum als Arthur Mergel oder in Caniche Elva und ob Michael Seaton überhaupt bleibt, muss man auch sehen. Aber ich meine, gut, Andi Drümbach ist kein Michael Seaton. Also das ist ja auch eine ganz andere Position, die er begleitet und macht eine ganz andere Torgefahr. Aber ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass okay, wir holen jetzt seinen routinierten Regionalliga-erfahrenen Spieler damit rein, weil mit den ganzen, wir holen uns Leute aus, wo kamen die alle her?
Amerikanische Jungferninseln.
Ja, genau, die halt einfach irgendwie nicht so gezündet haben. Und dann nimmt man halt doch lieber den Jungen aus Bad Langensalza.
Ich finde es einen ganz, ganz komischen Transfer. Sehe ich auch so. Ich verstehe es nicht so richtig. Ich weiß auch nicht, ob Trübenbach sich da einen Gefallen tut. Okay, vielleicht kann er da nochmal abkassieren. Auf der anderen Seite hat er seine Schäfchen da im Trocknen. Und ich frage mich auch, wie das Binnenverhältnis dann in Meusewitz da aussieht, weil die Leute, so verdiente Leute, haben doch dort irgendwie langfristige Verträge und arbeiten da irgendwie in der Firma von Hubert Wolf. Und er wird ja dann nicht weiterarbeiten. Hat er sich da ein Rückkehrrecht ausgehandelt? Das sind alles so Fragen, die ich mir dann stelle. Was ist das Konzept hinter diesem Wechsel, auch für beide Seiten? Dass er mit 32 jetzt nochmal sportlich angreift. Gut, Trümbach ist schon so dieser Typ, er wird im Alter nochmal besser, glaube ich so. Dieser Typ Fußballer, das gibt es ja auch. Der war mal, würde ich sagen, klassischer Mittelstürmer und spielt jetzt immer mehr und kommt auch öfter so aus der Tiefe. Ist schon ein super interessanter Spieler und charakterlich kann ich ihn jetzt nicht einschätzen, aber wenn du dein halbes Leben in Meusewitz verbracht hast und also gefühlt steckte der für mich da in Zipso drin und ich hoffe, die haben jetzt nicht irgendwie Probleme, da irgendwie einen Nachfolger zu finden, dass der sich da als Krokodil an die Seitenlinie stellt vor und nach dem Spiel. Also ja, für mich auch maximal random dieser Wechsel.
Wie hat sich denn da der ZFC dazu geäußert? Dazu? Also ich meine, es scheint mir ein unwahrscheinliches Szenario, dass sie ihn gegangen hätten oder dass Andi Zübenbach gegangen worden wäre.
Mit
Das
denen ist sein
würde
Vertrag
mir.
ausgelaufen, was sind er sich, also vielleicht hat er auch was er gerade meint, auch quasi sagen sollen, das irgendwie auch geklärt mit Hubert Wolf und so weiter und so fort und sagt, okay, hier, gut, ich würde es gerne nochmal ein Jahr in einer großen Stadt spielen und danach oder zwei, vielleicht mit denen aufsteigen und dann komme ich wieder und ich lasse meinen Reiter auf Zipso in den Sonnenuntergang. Also, I don't know.
Der ZFC hat dazu auf jeden Fall geschrieben, die Veröffentlichung jedoch am Abend des 9. April zu einem Zeitpunkt, wo der Klassenerhalt noch nicht in trockenen Tüchern ist, finden wir als Verein deplatziert und entspringt wohl dem Umstand, dass nach der bislang mäßigen Erfurter Rückrunde unbedingt Erfolgsnachrichten benötigt werden. So Wolf weiter vom ZFC. Also
Oh,
ZFC, also.
dann lass uns mal aufs Sportliche gucken, weil da können wir nämlich gleich noch ein bisschen den Treppen weiter spielen. Also, wir sind gerade bei Meusewitz zu Gast in Zwickau. Martens, er hat im gegnerischen Strafraum, also im Meusewitzer Strafraum, ein bisschen Platz, also eigentlich allen Platz der Welt und bringt Zwickau in Führung. Doch danach ist Meusewitz am Drücker. Eckert gleicht nach starkem Tempolauf von Pauling aus. Pauling übrigens auch einer, den man auf dem Zettel haben sollte für einen Transfer zu einem höheren Club, finde ich in den letzten Wochen. Mit durchaus schneller Spieler, mit vielen Tempoläufen und so weiter und so fort. Also denke, der wird einige Interessenten im Sommer haben. Und dann trifft der ZFC sogar zweimal durch Ulrich noch die Latte. Einmal direkt und einmal streift sie so den Querbalken. Und damit geht das Spiel 1:1 aus. Hätte auch mehr sein können für Meusewitz, die jetzt bei 34 Punkten stehen. Ebenso wie der neue Verein von Andi Trübenbach. Und das mache ich mal in einem Schwung durch, denn das Spiel lässt sich auch sehr, sehr schnell erzählen. Das Spiel, was im Fernsehen gezeigt wurde, Rot-Weiß Erfurt empfängt den Ortsnachbarn aus Probstheida, feiert das 70 Jahre Meisterschaftsjubiläum und man denkt, das wird ein total tolles Fußballfest. Und da kann man ja die Diskussion gehen, weil Kian hat vor der Aufnahme schon off the record was gesagt, wo ich dachte, so, hey, was hast du denn für Highlights gesehen? Ich habe hier stehen, dass die Ostsports-Highlight hat man auf mich gewirkt, als ob man bemüht war, überhaupt irgendwas zu zeigen, weil die Chancen, die man gesehen hat, waren alle eher fahrig. Also Merkel hat in der ersten Halbzeit wohl die beste Chance, weil Müller aus dem Tor herausgeeilt kommt, unbedrängt. Dann haben Attilgan und Adigo mehrere so Halbchancen, wo sie halt einfach auch immer nicht richtig zum Abschluss kommen. In der 87. Minute ist der Ball vielleicht im Tor, vielleicht auch nicht, nachdem Manitz, der wieder im Kasten der Erfurter stand, nach einer Ecke den Ball durch die Hände gleiten lässt. Suárez klärt dann wohl noch knapp auf der Linie, also der Ball nicht mit vollem Umfang, vielleicht auch nicht, ist am Ende auch scheißegal, weil natürlich Lukas Söz denkt so, ach, die Nachspielzeit läuft, stehe hier so irgendwie im Halbraum, schlage ich doch mal einen Freistoß auf den langen Pfosten und wenn keiner rankommt, geht er halt rein und genau das passiert. Und danach sind wir wieder bei ja, komische Interviews von Regionalliga-Trainern. Fabian Gerber sagt, die Jungs versuchen alles, sie geben alles. Ich habe keine Ahnung, warum wir jetzt hier gerade so im Loch stecken. Die Fans, danke, dass sie uns unterstützt haben hier wieder, wie eh und je. Also Worthülse um Worthülse. Und wie viele Spiele in Folge haben sie jetzt verloren? Acht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also Erfurt jetzt punktgleich mit einem nur um ein Tor besseren Torverhältnis als die Mäusewitzer, die sie versucht haben, Stöcke in die Speichen zu schmeißen. Die sind übrigens keine acht Niederlagen in Folge, aber in den letzten 10 Spielen sucht man einen Sieg der Erfurter vergebens, wenn ich es richtig sehe. Wobei jetzt noch ein Testspiel dabei.
Ich glaube, es sind 9 Spiele sieglos, weil das
Der
letzte
letzte
Mal waren
Sieg.
es 8 Spiele sieglos.
Der
Der letzte
letzte
Sieg gegen
Sieg,
den Berliner AK.
genau, am 10.
10.
Februar.
Februar. Der zählt eigentlich nicht. Den müssen wir eigentlich rausrechnen.
Gut, und dann nehmen wir dann den 19. Spieltag am 27.01. ein 2:0 gegen Cottbus. Das
Wow.
kann man erzählen.
Okay.
Und auch
Aber
das 1 zu
wie?
1 gegen Greifswald, was sie quasi sagen, vor 3 Wochen noch so irgendwie als, ne, ah ja, krass, jetzt sind sie wieder zurück, haben sie wieder in die Spur gefunden. Wenn man danach sieht, dass Greifswald danach von Rostock auf die Fresse kriegt und von Cottbus an die Wand gespielt wird, vielleicht auch nicht mehr so gut. Und meine Kilian, du wolltest da vorhin schon hier die Gerber häuten, Leder aus ihr machen.
Okay, interessantes Bild. Ja, also bezüglich dessen, was wir im Vorgespräch hatten, also ich habe mir die Highlights da halt so nebenbei auf anderthalbfache oder doppelter Geschwindigkeit durchlaufen lassen und mein Wortlaut zu Jonas war, es war ja ein ganz munteres Spielchen. Das bei näherem Hinsehen entpuppte sich das als ein Trugschluss aufgrund der erhöhten Geschwindigkeit, weil man kann. Man kann dem Spiel zugutehalten, dass immerhin
Also
Abschlusssituationen.
das Tempo in Erfurt, das ist schon beeindruckend für Regionalliga.
ja, genau.
Premier
Also
League.
ich war geflasht. Nee, also auf jeden Fall, wenn man den Ostsport-Statistiken Glauben schenken darf, dann hat sich der Ortsrivale mit 37 gewonnenen Zweikämpfen hervorgetan, was dann angesichts der 18 gewonnenen von Erfurt irgendwie auch schon einfach nach ordentlichem Gestochere klingt. Immerhin haben sie es geschafft, Abschlüsse für die Zusammenfassung zusammenzutragen. Ich meine, wir waren jetzt bei BRK Ellenburg bei 3 Minuten 38. Die hätte man wahrscheinlich bei dem Spiel auch machen können und hätte wenig verpasst. Aber ja, keine Ahnung. Also rot-weiß Erfurt Quo Vadis. Es erschließt sich mir nicht ganz. Klar, vergangenes Jahr war krass von der Performance noch mit Cicciarelli und oder war der vor 2 Jahren noch so gut? Das weiß ich gar nicht mehr. Aber auf ja, irgendwie da steckt der Wurm drin und man muss sich wirklich fragen, ob ein anderer Trainer, der halt eben nicht in dieser speziellen Konstellation beim RWE wäre, ob der diese Gnadenfrist noch hätte aktuell. Ich habe da so meine Zweifel.
Das Restprogramm ist auch irgendwie, also es geht am Freitag gegen den BFC, also auswärts. Dann empfängt man Luckenwalde, spielt bei Hertha 2, empfängt Viktoria und dann geht es nach Chemnitz. Also ist jetzt auch nicht, also richtig ekliges Restprogramm, wo du danach auch nicht weißt, wo du stehst. Weil du halt einfach zwei Teams hast, die
Ja,
halt
ich.
irgendwie richtig, also die halt gut sind und dann nochmal so drei Teams, die halt einfach, wo du mal so kriegst. Ja.
Ja, ich meine, Erfurt beide Thüringen-Derbys verloren, oder beziehungsweise sowohl gegen Jena als auch gegen Meuselwitz. Gegen Meuselwitz, glaube ich, sogar beide Spiele verloren. Ja, gegen Meuselwitz im Pokal rausgeflogen. Zweitbeste, also maximal drittbeste Thüringer Mannschaft diese Saison. Der RWE. Auch nicht, aber wahr.
Naja, traurig finde ich es nicht, aber wahr
Ja,
ist
also
es.
für diejenigen Personen, die es mit diesem speziellen Club halten sollten. Disclaimer.
Aber ich frage mich, wie kaputt kannst du als Mannschaft sein und irgendwie auch ein bisschen als Verein, dass du dich in diese Also die Mannschaft begibt sich nicht in diese Abhängigkeit, aber bleib mir mal bei der Mannschaft, weil die haben ja vom Potenzial was ganz anderes drauf. Das sind ja individuell wirklich hochgradig veranlagte Spieler, aber die sind alle irgendwie als Egomanen unterwegs und die Mannschaft ist mit Sicherheit auch schlecht zusammengestellt und dann bist du dann halt beim Trainer und beim Geldgeber und bei den Leuten, die da was zu sagen haben. Also das hat schon irgendwie ganz seltsame Vibes und seitdem Erfurt so in unserem Kosmos unterwegs ist, seit 5, 6 Jahren, machen die nur komische Sachen. Das damals mit Predaric, dann die Insolvenz, der Abstieg und ja, eine richtig glaubwürdige Erzählung eines Neuanfangs können die jetzt unter den Gerbers auch nicht liefern. Im Gegenteil, die sind total abgestürzt nach diesem formidablen Jahr. Und jetzt zu Hause gegen Lok zu verlieren, das sagt ja eigentlich alles, weil Lok ist ja auch irgendwie total am Boden. Also da haben sich zwei getroffen.
Also ja, es ist wahrscheinlich in der Verfassung und der Situation der Liga, also auf eine viel schwächere Lokmannschaft hätte da der RWE oder kann man zurzeit, don't jinx it und sowas, aber kann man zurzeit eigentlich nicht treffen. Und dann ist das irgendwie halt auch so ein müdes Gekicke, wo von was eine Spielidee angeht, irgendwie gar nichts zusammengeht bei Erfurt. Und ja, absolut gebrauchte Saison. Also da kann man eigentlich kein positives Fazit ziehen. Ich meine, es werden zwar immer in der öffentlichen Kommunikation die bekannten kleinen Brötchen gebacken und ja, nein und nachhaltig alles aufbauen. Und trotzdem findet man irgendwie in jeder Transferperiode das Geld, noch irgendeinen Ex-Drittliga-Kicker irgendwo herzuholen. Ich meine, Caniggia Elva, klar, da waren es jetzt dann, korrigiert mich, aber meines Wissens halt auch nur wie Würzburger Kickers mal in der dritten Liga, wo er gespielt hat, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es viel höher hinausging, aber dritte Liga bestimmt. Der Wett ist aber halt auch nicht nur für warme Worte da beim RWE spielen und ohne jetzt da ihn konkret zu nennen, aber wenn du halt da hinkommst als jemand mit einer tatsächlichen Profi-Vergangenheit und sich denkst so, ah ja, okay, chillig, RWE, reden wir von den Top 4 oder sowas der Liga und dann krebst du da halt im Niemandsland rum. Es ist halt auch nicht sexy. Also, ich weiß nicht, die Saison, da muss man auf jeden Fall oder sollte man anstelle des RWE, wie es so schön heißt, über alles auf den Prüfstand stellen. Ich weiß nicht, ob sie dazu in der Lage sind oder willens sind, aber aus der Außenperspektive scheint es nötig.
Schön, dass unsere kurze Speedrunde hier zu einem 10-minütigen RWE-Exkurs geworden ist. Machen wir mal ein Häkchen an den Spieltag. Ich gehe jetzt einfach weiter, will ich weiter über die reden. Und da kommen wir zur letzten Partie, die noch auf meinem Zettel steht. Und das war die Partie zwischen dem Chemnitzer FC und der VSG Gerhard Klinike, die sich zusammenfassen lässt unter dem Motto: VSG Gerhard Klinike spielt im Wir spielen heute gegen Chemie-Modus. In der dritten Minute ist es Jan Koch mit einem Horrorpass. Fourier schnellt dazwischen und macht sein achtes Saisontor per Direktabnahme aus 20, 25 Metern. Kommen wieder drauf, ja, der Top-Neuzugang in der Winterpause, den man sich geholt hat, der nichts bringt, weil im Endeffekt Aufstieg ist passé. VSG presst unermüdlich. Chemnitz kommt aber überhaupt nicht zurecht. Gibt zwei direkte Pässe. Auf einmal ist Chiachi am Ball, der tunnelt Eppendorfer und trifft, auch wenn Wunsch noch dran war. Oder macht Türpitz einen Sonntagsschuss zum 3:0 für Altklinike, wo Wunsch einen kleinen Bewegung in die falsche Richtung macht und dann schlägt das Ding ein. Ostsport hat natürlich gleich mal wieder das Tor des Monats daraus gemacht. Spoiler wird's nicht. Dann ist es Lisek mit dem Anschluss kurz vor der Pause, trifft dann sogar nochmal die Latte und das Spiel hätte vielleicht kippen können, doch im Endeffekt spielt das die VSG routiniert runter und ja, starke 30 Minuten reichen, um einen ungefährdeten Sieg in Karl-Marx-Stadt einzufahren. Damit Häkchen an den 29. Spieltag und wir kommen damit zu Kicktipp. Stellt euch vor, ich wäre Nils. Ich muss mich erstmal entschuldigen, denn letzte Woche habe ich das Tippspiel der Frauen vergessen. Und das muss auf jeden Fall nachholen, weil ich böse Zuschriften von Ulla bekommen habe, der nämlich den Spieltag gewonnen hat. Tut mir leid, lieber Uwe. Diesen Spieltag hat gewonnen. Genau, wir haben über die Frauen noch gar nicht geredet, haben wir gar nicht erwähnt, weil das Spiel am Sonntag erst verlegt werden sollte und dann doch abgesagt wurde, weil natürlich die Frauen nicht um 11 spielen dürfen, wenn die Männer um 14 Uhr spielen, um 13 Uhr, keine Ahnung, kann ja sein, warum auch immer, da wahrscheinlich die Ordnungsorgane irgendwas dagegen haben. Who knows? Fiene hat auf jeden Fall den Spieltag Stand jetzt gewonnen. Ist ja noch ein Spiel offen mit 12 Punkten. Rina und Vicky führen die Runde an. Hansi hat es auf 3 und dann kommt Nils auf 4. Erna, Tommy, Rossi, Chemie, Peter, Schlotti und Mine vervollständigen die Top 10. Und auf 11 ist Hermann Winkler. Warum auch immer. Ja. Bei den Männern gab es ganze sechs Menschen, die den Spieltagssieg unter sich aufgeteilt haben. Die Gott, doch sechs. Mit 15 Punkten. Und das sind die Boy 1964, Möhrenrave, Stadt Bad Brühl, liebe Grüße nach Plauen. Nils in Abwesenheit hatte zumindest den Spieltagssieg eingefahren mit Cortex noch zusammen und Prinz Poldi. Die Tabellenführung verteidigt nach wie vor Max vor Räubern-Kuckeln und Fichte auf Platz 3. Auf Platz 4 steht Paul, dann kommt Rosi, Prinz Poldi, Orakelkrakel auf 7, Robinho auf 8, Ilicic64 auf 9. Und da sind wir schon wieder bei Ulla, der auf Platz 10 steht, also in beiden Tippspielen abräumt. So, dann machen wir Medientipps und gehen dann ins Bett. Ja, müsst ihr jetzt sagen. Oder zumindest irgendwie nicken.
Ja.
Gut, Bastian, fang mal an.
Liebe Grüße an Nils. Ich leihe mir jetzt seinen Medientipp, den er mir eigentlich geschenkt hat, weil Nils ist ja eh nicht da. Bin auch jetzt erst dazu gekommen, da reinzuhören. Aber ich finde es absolut großartig. Danke nochmal dafür. Und zwar aus der Reihe des Podcasts Skandale und Verbrechen im Sport. Also Schattenseiten, Entschuldigung. Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport kannte ich noch nicht. Total spannendes Konzept, weil die so quasi rausgehen und bestimmte Ereignisse aus der Geschichte, wenn man so möchte, aufarbeiten und über ganz unterschiedliche Sportarten auch und sprechen und dann natürlich auch immer irgendwie gesellschaftliche Wechselwirkungen mit beobachten. Und aus zwei Gründen passt das hier gerade besonders gut, dieses eine Thema, was Nils da genannt hat. Das ist nämlich Folge 80, die letzte, die in dieser Reihe erschienen ist, die aktuelle, die vorvorletzte. Also aktuell sind wir bei 82, aber Mitte März ist quasi Folge 80 erschienen und die handelt von Warum Dynamo Zagreb versus Roter Stern Belgrad im Mai 1990 mehr war als nur ein Spiel. Passt aus unterschiedlichen Gründen sehr, sehr, sehr gut, weil zum einen Alexander Mennecke da zu Gast war, der ja uns allen sehr bekannt ist, auch hier bei uns im Podcast ein sehr spannenden, finde ich, Gesprächspart geliefert hat zu seinem Buch oder zu seinem Werk Sportpark Leutsch. Und er ist ja auch ausgewiesener Balkan-Experte und wahrscheinlich der beste Experte, um dir einen Überblick zu schaffen für da unten. Und der erzählt da über dieses Spiel im Mai 1990. Ich finde das total faszinierend. Das ist der zweite Grund, warum ich das so toll finde, weil, und deshalb hat mir Nils das auch geschickt, weil er nämlich genau weiß, dass ich so eine gewisse Faszination für das frühere Jugoslawien habe und die ganzen sozialen, gesellschaftlichen, fußballkulturellen Wechselwirkungen, die es da gibt. Deshalb hört da mal rein, wenn euch das auch so interessiert. Es ist unfassbar faszinierend und Menne kennt sich auch wirklich sehr gut aus.
Jetzt hast du mir mal meinen Medi-Tipp geklaut. Quasi nein. Also ich habe es natürlich auch schon vorher gesehen, weil Mende das ja auch auf Twitter geteilt hatte. Das hatte ich
Natürlich.
natürlich habe ich es vorher schon gesehen. Und ich habe mir dann aber auch gleich mehrere Folgen von diesem Podcast runtergezogen und jetzt die letzte Woche durchgehört. Gibt es auch so
Radsport.
Radsport, ganz viel Radsport. Ah,
Doping in den 80ern
Tour
beim
de France
P.
1904 kann ich empfehlen.
So, genau.
Und
Nee, aber wirklich spannende
ja.
Themen besprechen die da. Also echt toller Podcast.
Also ist manchmal ein bisschen, also ich mag also dieses Format von wegen, okay, man sucht sich irgendein Thema jede Woche raus, bearbeitet das, ne, mit Geschichten aus der Geschichte like. Und manchmal vermisse ich, also auch gerade bei der Balkan-Folge, war das dann doch ein bisschen teilweise unbedarft, wo ich dachte, okay, gut, aber es mag auch sein, dass ich mich mit dem Thema schon auch mit Faszination auseinandergesetzt habe, aber trotzdem eine sehr hörenswerte Folge. Und auch noch ein paar andere habe ich jetzt angehört und kann man auf jeden Fall gut reinhören. Aber ich habe natürlich, weil ich wusste, dass Bastian mir diesen Tipp klauen wird, noch einen zweiten, kleineren Tipp dabei. Und zwar habe ich ja damit gerechnet, dass in Leverkusen nach der Meisterschaft nichts passiert, wurde eines Besseren belehrt, aber natürlich viel grandioser waren die Meisterfeierlichkeiten, also die Pokalfeierlichkeiten in Bilbao. Und wenn ihr mal das Internet durchforstet nach den Bildern der Siegerparade auf dem Fluss mit einem Boot, wo, glaube ich, auch schon der letzte Pokalsieg drauf gefeiert wurde und Millionen von Menschen, die da ja, ihren baskischen Underdog-Verein für den ersten Titelerfolg nach 40 Jahren feiern, ja, das kann man sich nicht kaufen. Das war auf jeden Fall sehr, sehr glorreiche Bilder, die sich da im baskenlandischen Bilbao abgespielt haben. So, und Kilian, du machst den Ausstieg, bitte.
Ich mache sehr gerne den Ausstieg, allerdings fühle ich mich da jetzt mit dem Medientipp, den ich eigentlich mitgebracht habe, fast wie ein Downer. Deswegen würde ich einfach als Medientipp anfügen, das Best Goals Video von FIFA 2006. Kenner werden sich erinnern, unterlegt mit, ich glaube, Black and White Town von The Doves und ein, ist mir neulich begegnet bei YouTube und war ein Riesen-Trip down Memory Lane für mich mit 12, 13 vor einem schlecht leuchtenden Fernseher und eine PlayStation 2, mir da diese Buden reinzuziehen. Macht auf jeden Fall Bock, und Leute aus meiner Generation werden es bestimmt zu schätzen wissen. Und für alle anderen sind da sehr, sehr schöne Buden dabei.
Gut, dann guckt FIFA, hört Podcast, lest Bücher, kommt zur Chemie. Wir stellen uns bis dahin online.
Bleib stabil.